Herzlich willkommen im Urwald. Das ist die 116. Folge der Kack- und Sachgeschichten. Und wir sprechen heute ausführlich über Disneys Dschungelbuch. Wie düster ist die Originalbuchvorlage aus dem 19. Jahrhundert wirklich? Und warum ist Baloo in dieser Originalstory so gar nicht der gemütliche Faulpelz, den wir kennen? Wir interpretieren außerdem die Scheiße aus dem Stoff, erklären, wieso Shere Khan eigentlich der Gute in der Story ist und wie die Tiere aus dem Dschungelbuch im Real Life so abgehen. Ich bin Fred, das ist der Podcast mit Klugschiss. Herzlich willkommen.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Versuch's mal
mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit.
Jagst du den Alltag und die Sorgen weg?
Fort.
Weg? Fort?
Fort.
Forts.
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 Denn ja? Wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Ort.
Ja, also hier im Kack- und Sachstudio wuchern die Lianen auch schon und das Gras wächst hoch und man reicht mir die Machete, aber zuerst bitte die gegorenen Früchte öffnen.
Frisch vom Baum.
Ja, frisch vom Baum. Vom unterm Baum. Wunderbar. Ja.
Penis.
Herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast, den Kack- und Sachgeschichten. Zuallererst ganz kurze Info, nicht vergessen, wir gehen Anfang 2020 auf unsere erste große Live-Tour.
Cheers.
In ganz Deutschland. Tickets gibt's bei eventim.de. Mm. Lecker. Hallo Tobi.
Ah, hi.
Unser bewerteter Lippenbär. Ja. Hallo lieber Richard.
Moment, ich muss das runterschlucken. Hi.
Du, das kommt bei einem Audioformat natürlich sehr gut, der es nicht sieht.
Ja, unser lieber Richard, du erinnerst mich so ein bisschen. Du erinnerst mich an Shere Khan.
Ich dachte eher an K, die Schlange.
Ja?
Keine Ahnung. Nee,
du erinnerst mich irgendwie so an Shere Khan, wie du da jetzt sitzt und schon deine bissigen Kommentare in deinen Hinterstübchen.
Ah.
An wen erinnere ich euch denn?
King Louis.
Ihr verdammten Arschlöcher.
Nein, du bist eindeutig King Kongs rothaariger, zurückgebliebener kleiner Cousin King Louis. Rot?
Wo bin ich denn rothaarig?
King Louis ist rothaarig.
Dunkelblond.
Eidelei. So mit dem langen Arm und der kleinen Wampe.
Ja,
du bist wirklich schon so ein bisschen King Louis, ne?
Ja,
so ein bisschen,
ich kann mir das auch vorstellen, wie du da stehst.
Und vor allen Dingen, viele wissen das ja nicht. Fred hat ja mal so eine Phase gehabt, da fand er Skatten ja total geil.
Skatman! Ja.
Das fand er ja mega toll, das macht ja Louis auch.
So, ja, genau,
der Jazz singt der Affe, dieses Babadoo-Dee-Dee-Dee-Dee-Dee-Dee-Dee-Dee-Dee-Dee-Dee. Das ist ja auch Skatten.
Das macht mich für euch Affen gleich. Wunderbar.
Ja, wir Affen. Wir kennen dich seit einer Weile und wir haben auch schon mal gefeiert mit dir, ja.
Also nachdem wir...
Der Tanzstil ist doch ähnlich.
Nachdem wir jetzt in den letzten beiden Folgen 9 Stunden griechische Mythologie mal eben so dahin geblättert haben, sprechen wir heute über einen schönen kleinen Disney-Film. Und zwar über das Dschungelbuch.
Oh, surprise.
Yeah. Sprechen wir eigentlich über den alten oder über den neuen?
Also, es gibt diverse Verfilmungen, über die wir gleich noch ganz kurz ansprechen werden, aber Fokus.
Also mit alt und neu meine ich natürlich den von 1942 oder den von 2018, ja. Nicht die Disney-Filme.
Also der Fokus liegt auf jeden Fall auf der Disney-Verfilmung aus dem Jahre 1967. Tobi,
ja.
Kommt ein Alien auf die Erde.
Oh, hatten wir lange nicht.
Kommt ein extraterrestrisches, vielleicht nacktes, vielleicht behaartes Wesen auf die Erde, in den Dschungel, in den indischen Dschungel, und trifft in der Hütte auf dich, nachts natürlich. Alien kommt immer nachts.
Nackt.
Was ist das Dschungelbuch?
Das Dschungelbuch ist ein US-amerikanischer Zeichentrick-Spielfilm, abendfüllender Spielfilm aus dem Hause Disney, der die Geschichte des Menschenjungen Mowgli erzählt. Dieser läuft aus seinem Dorf weg, wird da von Wölfen gefunden, von Wölfen aufgezogen und erlebt allerlei spannende Geschichten mit den Tieren, bevor er in sein Heimatdorf zurückkehren kann.
Richard, man munkelt, dass du früher für ein Online-Portal Filmkritiken geschrieben hast.
Ja.
Also bist Ex-Filmkritiker, das bedeutet ja im Prinzip, dass du die ultimative Deutungshoheit über die Qualität von Filmen hast. Ist das ein guter Film?
Ach, der Klassiker. Für das, was er ist, ist er gut. Also es ist ja ein Animationsfilm, wenn ich dich dahingehend kurz einmal korrigieren darf. Kein richtiger Spielfilm, sondern ein Langanimationsfilm.
Oh. Ja, aber Spielfilm bedeutet...
Spielfilm ist gespielt, Animationsfilm ist gezeichnet.
Ja, und sag das mal den Synchronsprecher.
Ja. ist Dschungelbuch gut? Also ich habe mir heute tatsächlich nochmal angeguckt und war erstaunt, wie schnell er natürlich auch vorbei ist, weil er hat ja nur eine Runtime von irgendwie 74 Minuten oder so. Also ein bisschen was über eine Stunde. Also, ohne den Nostalgiefaktor jetzt zu hart melken zu wollen, ich habe mich auch wieder sehr unterhalten gefühlt, aber einfach nur, weil ich ihn jetzt aus einer anderen Perspektive als Erwachsener gesehen habe, wo ich halt da sitze so, Baloo kriegt nie einen Job, weißt du? So.
geiler Gedanke.
Ja, na, halt auch einfach so, wenn du den Film halt auch anguckst, es ist erstaunlich, wie sehr der auf Rentnerheim, dieser ganze Dschungel ist ein reines Rentnerheim. Du hast die alten, eingesessenen Elefanten, du hast irgendwie diesen Wolfsvater, der, wenn ihm das Mowgli-Baby halt gezeigt wird, der schon ankommt und aussieht wie ein Truckerfahrer nach einer 16-Stunden-Schicht, der einfach akzeptiert, fuck, noch ein Kind.
Rama, der Wolfsvater.
Den musst du mal sehen, der sieht halt wirklich aus. Guck mal, ich hab noch ein Kind. So, der sieht total fertig irgendwie aus. Das ist total interessant und witzig halt irgendwie zu sehen. Und irgendwie leben die im Dschungel der alten Leute halt gefühlt. Ja, alleine die Morgenpatrouille. Dann diese spießigen Elefanten. Dann aufrechterhalten Alter, Werte. Militär zählt ganz viel. So, also das
sieht Elefanten, ja.
Ja.
Colonel Hattie,
ganz genau. Und das so zu sehen, also im Film passiert ja, in diesem Film passiert nicht viel, aber für das, was er ist, sorgt er trotzdem für eine Stunde lang echt interessante, also Ablenkung und Unterhaltung halt einfach nur. Es ist ein Unterhaltungsfilm, er ist süß, er ist niedlich, er ist das, was er sein soll, aber rein filmhistorisch jetzt so gesehen oder rein filmdeutungstechnisch, wenn ich jetzt mal meine Hoheit in Anspruch nehmen darf, ist er eigentlich nur eine Aneinanderreihung von jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das, ohne irgendwie einen roten Faden so richtig zu haben.
Findest du?
Ja, die ganze Story, wenn du überlegst, die ganze Story erstreckt sich über, ich glaube, 3 Tage und zum Beispiel auch diese mega enge Verbindung, die Mowgli noch mit Baloo aufbaut, die kennen sich original 1,5 Tage.
Ich sehe das genauso, der Film hat im Prinzip keine Handlung.
Oder wenig, vergleichsweise wenig. Ne?
Nö, eigentlich keine. Also
ja, lass uns die gleich mal eingehen.
Okay. Ja, also es gibt Shere Khan, der den Kleinen jagt.
Ja.
Also warte mal ganz. Okay. Lass uns andersrum machen, erstmal vom Start, aber behalt den Gedanken im Kopf, bitte, Tobi. Mhm. Lass noch mal jetzt auf die Handlung etwas mehr eingehen, für alle, die ihn lange nicht gesehen haben. Also am Anfang vom Film wird uns gezeigt, dass Mowgli, ein Baby, aus irgendwelchen Gründen im Dschungel verloren gegangen ist, ein Unfall mit einem Schiff. Ja, da ist so ein Kanu, da ist so ein Kanu oder was das ist, kaputt, liegt da und das Kind in dem Korb. Und Bagheera, der schwarze Panther, findet...
Der True Black Panther.
Ja. Bagheera findet dieses Kind und denkt sich, ah, okay, das wird verrecken, wenn das nicht bald Nahrung kriegt, der Mensch. Ich bring den mal zu einer Wolfsfamilie, weil die gerade Kinder gekriegt haben.
Hätte auch zu Hasen bringen können, die kriegen auch immer gerade Kinder.
Die sind nur so selten gesät im Dschungel.
Im indischen Dschungel.
Und dann halt so Meerschweinchen.
Also die leben in den Anden, ja. Also jetzt bleib bitte mal ein bisschen korrekt.
Also die Geschichte, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, die Geschichte spielt im indischen Dschungel. Und Mowgli wächst dann bei dieser Wolfsfamilie auf. Wir haben dann einen Zeitsprung von 10 Jahren. Mowgli ist ein kleiner Bub. Und der Wolfsrudel entscheidet dann, dass es zu gefährlich ist, für Mowgli im Wald zu bleiben, weil Shere Khan, der böse Tiger, weil die mitbekommen haben, dass der dem Mowgli ans Leder gehen, Leder will. Ne?
Nee, nicht mal, er will ihm ja nicht gezielt ans Leder gehen, sie schaffen ihn unter weiser Voraussicht weg, weil sie Schiss haben vor dem, weil sie wissen, was Shere Khan passiert ist. Und dass sie wissen, wenn er Mowgli sieht, dann wird er nicht mit sich reden lassen quasi, dass Mowgli ja noch im Prinzip ein kleiner Junge ist, sondern er wird einfach nur einen Menschen sehen und sich daran erinnern, dass er mit Fackeln und Forken von Menschen mal gejagt wurde.
Genau.
Und verstümmelt.
Was ich auch witzig finde, weil irgendwie muss ja auch irgendwie der böse Tiger Shere Khan, gab es irgendwann nochmal den guten Tiger Shere Khan?
So den
Blumlin, der eigentlich so voll naiv in die Welt rausgegangen
vielleicht,
ist.
Vielleicht war das so. Vielleicht war Shere Khan früher so ein richtig netter Kerl.
So wie bei Simpsons, der Snape, weißt du, der einfach nur seine Studiengebühren abbezahlen wollte.
Ey, so beginnen kriminelle Karrieren immer. Du musst deine Studiengebühren abbezahlen.
Nee, weißt du, du hast, also vielleicht war das so, ne? Shere Khan war früher einfach Teil des Dschungels, ein netter Kerl. Ja. Natürlich Tiger, ne? Kreislauf des Lebens und so. Aber ich meine, die anderen Protagonisten sind Wölfe, also die ernähren sich genauso wie ein Tiger.
Das sind auch Raubtiere,
genau. Ja. So, ne, alles ist cool und dann wird er halt schwer traumatisiert, was übrigens in dem neuen Disney-Film ja noch viel krasser dargestellt wird. Also die Narben sind ja noch viel heftiger, das Auge ist halt weiß und so, ne?
Ja, kommen wir noch dazu, ja.
Da ist es ja auch ein bisschen diffiziler noch aufgebröselt, wie das Verhältnis so zu dem ist. Und der ist im Prinzip, ist der ein traumatisierter, verzweifelter, alter Mann, der Menschen hasst.
Ja, Mann. Ne?
Und aus verständlichen Gründen. Und die Tatsache, dass er ein Tiger ist, aber 200 Kilo Killermaschine.
Nein, anders kann man Tiger
nicht beschreiben.
Der Dschungel-Superpredator.
Ja, genau. Ja. Hat der halt so ein bisschen die Krone auf. Ne? Weil ich meine, mit dem Tiger legst du dich halt nicht an. Mhm. Außer du bist ein Elefant oder so.
Mhm. Ja. Na, selbst dann ja nicht.
Ja, aber ich glaube, die Jagdchancen, also ich müsste das jetzt googeln, wie die stehen, aber so rein gefühlt. Also ich sag mal so, Elefanten haben jetzt nicht so die große Liste an Fressfeinden.
Gibt's auch dieses da so,
ich meine, wie willst du einen Elefanten jagen als Einzelgänger? Ne? Ja, also Tiger sind ja keine Rudeltiere.
Gab's auch dieses tolle Ding, wo auch einer mal irgendwie online auch gepostet hat, so, ne, wenn Katzen oder auch Wildtiere, je nachdem wie sie halt stehen, auch gerade Löwen, ne, so wenn der Rücken aufgestellt ist, wenn der Schwanz hochsteht, wenn die Ohren angelegt sind, dann heißt es halt so, vorsichtig. Und dann irgendeiner auch drunter kommentiert so, Alter, wenn ich einen fucking Löwen sehe, dann gucke ich nicht auf seine Ohren, du hast einen Tiger, dann renne ich. Scheißegal, wie der drauf ist.
Ja, gut, also die Mission ist klar. Mowgli muss weg, muss leider raus. Der Plan ist, ihn zum Menschendorf, zu seinesgleichen zu bringen. Und naja, da beginnt im Prinzip die eigentliche Handlung des Films. Das habt ihr, finde ich, gerade tatsächlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Da beginnt halt so eine, naja, ich will nicht sagen Wirre, aber irgendwie zusammenhanglose Aneinanderreihung von Ereignissen. So, er trifft auf die Elefanten, die so eine Art Militärorganisation haben, die Morgenpatrouille. Er wird von der Schlange K hypnotisiert. Hör auf mich,
glaube mir.
Mega. Das kennen wir alle, ey.
Jeder Staatsvorsitzende der SED, ja.
Den Song kennen wir alle.
Ja.
Und
war übrigens mal original geschrieben für Mary Poppins eigentlich.
Echt?
Ja.
Geil. Ja, er trifft zum Beispiel auch auf den Affen, King Louis.
Bester Mann.
Bester Typ.
Ja.
Er trifft natürlich auf Baloo.
Den Bären.
Den Bären, der ihm...
Mein geistiger Vater.
Der ihm beibringt, dass er es mal mit Gemütlichkeit versuchen soll. Er trifft.
Wenn man auf der Couch ist, manchmal muss man von der Couch aufstehen, um auf der Couch sitzen bleiben zu können. Hm. Das ist das, was Baloo uns lehrt.
Was?
Ja. Also es ist eigentlich aus Free for All dieses Zitat. Ich finde es genial. Und Baloo macht ja genau das. So, ja, manchmal müssen wir aufstehen und was essen und dann hauen wir uns wieder hin.
Ja.
Weißt du, und im realen Leben ist es so, ja, man muss halt arbeiten gehen, damit man sich erlauben kann, also finanziell erlauben kann, auf der Couch rumzuhängen. Manchmal muss man von der Couch
auf. Die Jungfräulichkeit verteidigst, musst du gefickt haben.
Fast. Er trifft auf diese merkwürdigen Geier, die wohl von den Beatles inspiriert sind.
Ja.
Die das singen. Habe ich was vergessen, eine Begegnung?
Nee, ich glaube nicht.
Nee. Ja. Und das ist mega witzig und ikonisch und wir alle kennen das aus der Kindheit. Und ich hatte früher das Hörspiel vom Dschungelbuch auf Kassette. Ich konnte das fast auswendig mitsprechen damals. Ne? Und
ich hatte ein Kissen damals
von so ein Kissenbezug von Dschungelbuch.
Echt?
Ja,
finde ich mega geil. Ja, und die einzelnen Begegnungen mit diesen Tieren sind schon witzig, so für sich. Aber ihr habt schon recht, das ist irgendwie einfach nur eine Aneinanderreihung von witzigen Begegnungen. Na, so, ne? Das fühlt sich nicht wie eine wirkliche Heldenreise an.
Nee, das ist vor allen Dingen halt so wie, die Heldenreise von einem kleinen Kind. Weil was machen kleine Kinder, wenn sie halt auch mal irgendwie, weiß ich nicht, deine Eltern haben dich sicherlich auch mal irgendwo mal bei, weiß ich nicht, was sie zu tun hatten, bei der Tante abgegeben, die eigentlich nicht familiär mit dir verwandt war, aber nur die beste Freundin deiner Mutter.
Mhm.
Ne? Und im Prinzip so ein Wochenende ist das irgendwie für den. Der gerät von Person zu Person, die werden alle irgendwie gleich Freunde mit ihm und geben ihn dann aber auch wieder ab.
Mhm.
So, der wird so ein bisschen einfach nur, das ist so die Rumreich-Geschichte. Mowgli ist die Nutte des Waldes, hat von jedem mal rumgereicht.
Das zu einem 10-jährigen Jungen, Richard Ohme.
Von einem, ja, über einen vom Schicksal gebeutelten 10-jährigen Jungen, der nur mit einer roten Unterhose bekleidet ist.
Mit dem Popolappen.
Ja. Naja, also jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ist Dschungelbuch fast ein Roadmovie.
Absolut, ja, das ist ein Roadmovie.
Also,
Buddy-Cop-Comedy, auch dann, wenn er auf Baloo nämlich trifft, dann wird es eine Buddy-Cop-Comedy ganz kurz.
Ja, aber das hast du im Prinzip in Roadmovies eigentlich immer,
ja.
So diese Buddy-Geschichte, ne? Also ja, Dschungelbuch ist im Prinzip ein Roadmovie. Wir beobachten den Protagonisten von einer Reise, die ausgelöst wird von A nach B.
So wie die guten Klassiker der dieser Filmreihe Eurotrip und Vorsicht, oder meine Mama schießt.
Ey, vergiss nicht Fanboys.
Ja, stimmt.
Nee, aber weißt du hast in Roadmovies ja für gewöhnlich, hast du ein Ziel.
Ja.
Und das ist ja bei Mowgli im Prinzip eine Heimat finden. Das ist ja anfangs noch ein bisschen undefiniert, ob das jetzt genau das Dorf ist, dass er dahin zurückgeht von sich selbst aus. Aber er hat ein Ziel, nämlich ein Zuhause zu finden, weil er bei den Wölfen nicht bleiben kann.
Nee, sein Ziel ist eigentlich im Dschungel zu bleiben.
Das sag ich ja, der sucht ein Zuhause. Das ist dann im Endeffekt das Dorf, das ist eine andere Frage. Aber sein Ziel ist es, ein Zuhause zu finden.
Ja.
Und zieht deswegen von A nach B. Oder wird von A nach B gezogen. Der ist dann meistens nicht freiwillig unterwegs.
Guter Punkt, Richard, das haben wir noch gar nicht besprochen. Also Mowgli will eigentlich lieber im Dschungel bei seinen Wölfen, beim Wolfsrudel bleiben und haut deswegen zwei oder ich glaube sogar dreimal von Bagheera ab.
Mhm.
Der Film ist auch teilweise ein bisschen repetitiv, weil zwei oder wie gesagt, ich glaube dreimal haut Mowgli von Bagheera ab, immer mit der gleichen Begründung. Die stressen sich halt gegenseitig an. Er wird auch zweimal von der Schlange K festgehalten, er hat zweimal Stress mit der Schlange K. Einmal wird er festgehalten, das andere Mal
Bagheera
festgehalten, glaube ich. Und beide Male löst er den Konflikt auf die exakt gleiche Art und Weise. Er kippt nämlich den Körper von K vom Baum runter, wonach die Schlange durch ihr eigenes Gewicht darunter gerissen wird.
Ja. Was so auch in der Natur genauso funktioniert.
Ja,
denn Schlangen haben nur einen Muskel und der sitzt zwischen Hals und Körper?
Ja.
Irgendwo dann, da in dieser Beuge.
Der dann auch wie so ein Flaschenzug in der Natur funktioniert halt die ganze
genau,
Zeit.
Genau,
ne?
genau.
Das ist auch total geil, dass wenn du Schlangen halt extrem stark, gerade so, K ist eine Anaconda, glaube ich, ne?
Python.
Eine Python, Entschuldigung. Ja. Wenn du halt auch K oder eine Python so richtig kräftig zusammendrückst, macht die auch immer den gleichen Ton wie ein zusammengepresstes Akkordeon.
Ja. Auch wenn du die lang ziehst, fliegen die auch weg danach, wie so ein Gummiband.
Ja, ja.
Das funktioniert
und wenn
sich so.
Dann, und du kannst doch in den Schwanz ganz hinten am Ende auch super easy einen Knoten reinmachen.
Ja, das merkt ihr auch nicht.
Nee, also bei aller Hypnotisiererei, K ist echt ein Lappen, ey.
Vor allem, woher kommt das, dass sie die hypnotisieren?
Pass auf, da kann ich dir gleich sagen, das ist ein Trivia-Effekt, das ist mega geil. Der Film ist ja, und eigentlich ist das schon Hinweis genug, der ist ja in den 60ern entstanden.
Ja.
Was war in den 60ern in? Jazzmusik?
Und Schlangenbeschwörer?
Nein.
Lavalampen?
Nein, Jazzmusik, Rock'n'Roll, deswegen haben wir die Beatles mit drin, war ja damals die Rock'n'Roll, und Drogentrips.
Oh yeah.
Das ist Disneys Antwort nämlich darauf gewesen.
Dass Drogen scheiße sind, oder was?
Nee, nicht, dass Drogen scheiße sind. Die haben einfach den Zeitgeist in das Dschungelbuch mit reingebracht.
Ja, aber weil, negativ halt, ne?
Naja, nicht negativ, sondern eher eingebettet, weil das war so ein bisschen Goodwill, weil sie Schiss hatten, weil Jazz singen der Pavian, wobei Jazz die vorwiegende Musikrichtung der schwarzen Generation war, sie Schiss davor hatten, dass Louis auseinandergerissen wird, was er auch wurde.
Ja, ja. Wirklich? Ja.
Von einigen Organisationen. Ja, wie hieß er denn, der Jazzsänger, der Armstrong? Gott, wie hieß er denn? Nicht Neil, nein.
Doch.
Louis Armstrong.
Achso, ja, Louis Armstrong.
Neil Armstrong war der Astronaut. Louis Armstrong sollte ursprünglich eigentlich King Louis singen und sprechen und da hat Disney aber die Handbremse gezogen und hat gesagt, so, nee Mann, ey, wir können nicht einen Schwarzen mit einer Assoziation von einem Orang-Utan zusammensetzen, der auch noch Jazz spielt. Nein. Ja. wird heute so übermittelt. Wird heute so übermittelt. Ich weiß nicht, ob Disney da wirklich so lange dagegen war.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Armstrong einfach gesagt hat, nee, und die sich dann eine Geschichte ausgedacht
haben. Nee, Armstrong wollte tatsächlich. Der hat dann auch tatsächlich, als sie dann den Oscar bekommen haben für Mitgemütlichkeit kommt, hat bei den Oscars den Song und King Louis Song tatsächlich dann zum Besten gegeben.
Ach echt? Mhm. Cool.
Naja, und am Ende des Films, das große Finale, das spielt nicht mehr im Dschungel, sondern auf so einer Ebene, auf so einem weiten Feld. Immer noch im Dschungel, aber nicht mehr wirklich im Wald. Da kommt dann wirklich Shirkan und greift an. Und naja, Mowgli gelingt es mit Hilfe seiner Freunde.
Den Beatles
unter anderem, den Geiern. Und einem brennenden Ast, denn da schlägt ein Blitz in einen Baum ein und Mowgli, weil er ist ja ein Mensch, kann das Feuer kontrollieren, also sprich, er hebt den Ast auf. Mowgli hebt den brennenden Ast auf, bindet den Shirkan an den Schwanz.
Seinen hinteren Schwanz.
An den hinteren Schwanz, danke Richard für diese Information.
Das ist wichtig, ihr wisst, welchen Podcast ihr hört.
Ja. Ja, man sieht in dem Film gar keine Tierpenis. Und ja, das Plural von Penis ist Penis. Und Shirkan, der panische Angst vor Feuer hat, ja, rennt dann weg. falscher Film.
Das fand ich auch bei Tom und Jerry immer so geil. Wenn Tom irgendwie eins auch auf die Fresse kriegt, dann richtig dieses herzhafte
Ja, der Tiger oder Löwe bei Asterix und Kleopatra. Worauf wollte ich zu sprechen kommen?
Achso, das war die witzigste Szene, als wir so überzuckert waren, ey. Alter, ich bin da nicht drauf klargekommen.
Shirkan ist weg. Shirkan ist geflüchtet mit dem brennenden Ast. Mowgli kommt dann zum Menschendorf, wo er von einer sehr lasziv guckenden Minderjährigen, die wirklich weiß, zu flirten mit ihrer Mimik.
Und ihrem Wasserkrug.
Und ihrem Wasserkrug auf dem Schädel. Von der wird er dann ins Dörfchen reingelockt und damit endet die Story dann. Ja. Happy End.
Das Ende war übrigens von den Animatoren total gehasst. Weil das war von Walt Disney persönlich.
Ehrlich?
Ja. Der hat das vorgeschlagen, dass sie das so enden sollte, um sich so weit wie möglich von der dunklen Vorgabe zu entfernen, weil sie so richtig nicht wussten, wie sie Mowgli jetzt ins Dorf kriegen sollten.
Ja.
Und mit diesem sehr schnulzigen, furchtbaren Ende kam Walt Disney höchstpersönlich auf die Animatoren, fand es ganz furchtbar.
Okay, was weißt du, was die Animatoren machen wollten?
Die wollten eigentlich noch so eine Dialogszene einbauen, in der Baloo und Bagheera zusammen mit Mowgli ihm halt wirklich nochmal erklären, warum er jetzt da sein sollte, mit der Prämisse, hör mal, auch wenn du jetzt dort bist, kannst du uns trotzdem halt immer noch irgendwie besuchen und immer noch machen und wir können immer noch zusammen sein, nur du musst zu den Menschen gehen, du gehörst dahin.
Das, in irgendeiner Filmversion, ich erinnere mich gerade nicht mehr in welcher, sagt das übrigens Mowgli auch. Da gibt es diese Szene, ich weiß leider wirklich nicht mehr in welcher Version, es gibt ja tausende Versionen von dieser Geschichte. Da sagt Mowgli das nämlich, ich gehe jetzt in das Dorf, ich bin aber nicht für immer weg, ich kann jederzeit wiederkommen. Ja. Und verlernt dann, wenn ich mich recht entsinne, mit den Tieren zu sprechen.
Okay, interessant.
Also dann gibt es da noch irgendwie so ein, ich glaube, das ist der von 42.
Ja, also es gibt, das haben wir vorhin schon angerissen, es gibt tatsächlich, hat mich selbst überrascht, als ich mir das nochmal angeguckt, einen Haufen verschiedenste Verfilmungen. Es gibt einen japanischen Anime, es gibt sogar eine uralte russische Verfilmung, es gibt aus den 40ern, das war die erste Verfilmung, einen uralten US-Film, wo die Tiere echt noch so Handpuppen sind, gefühlt. Also ganz schlecht.
Das ist also technisch total weird, da findet Mowgli auch irgendeinen Schatz und plötzlich geht's um Mafia-Piraten, die den haben wollen.
Also das mit dem Schatz zum Beispiel kommt in dem Film von 1942 auch vor. Da überredet K. Mowgli, diesen Schatz zu klauen.
Ja. Mhm. Ja.
Ich weiß,
das ist der.
Ich kenne das Buch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das in dem Buch auch so ist.
Was es nochmal so ist?
Das mit dem Schatz, dass Mowgli den Schatz klaut.
Nee, das Feuer klaut er, aber nee, sonst okay. Nee. Aber kommen wir noch darauf zu sprechen. Also was den Hörern, glaube ich, eher noch am präsentesten ist, sind die beiden Neuinterpretation der letzten Jahre. Im Jahr 2016 kam The Jungle Book, der im Wesentlichen ein Remake ist, also einfach dasselbe nochmal, bloß diesmal mit 3D-Animation.
Ja, der Disney Live Action. Ich hasse dieses Wort.
der ist im Prinzip fast derselbe Film, nochmal nur super, super geil animiert.
Ja.
Das muss man ihm wirklich lassen. Ja, ich finde die Songs schlechter, ein bisschen.
Ja.
Aber animiert ist der alter
Fall. Vor allen Dingen erstmal das und vor allen Dingen fand ich auch für die ganzen Live-Action, weil ich muss ja sagen, ich habe mich ja in Grund und Boden geärgert bei dem neuen König der Löwen, weil das war einfach nur nochmal der König der Löwen, nur mit 3D-Effekten und dann auch noch irgendwie mir zu unausdrucksvoll.
Den fanden viele aber richtig geil, ne?
Glaube ich, kann ich mir gefallen, weil das war einfach nur der König der Löwen. Jungle Book im Gegensatz dazu von Jon Favreau, der auch den ersten Iron Man gemacht hat, der hatte was Neues. Der hatte eine ganz, ganz neue Prämisse halt irgendwie. Es war immer noch das Grundgerüst, aber es war irgendwie eine angepasste, geänderte Story mit richtig Hintergrund und allem. Den fand ich geil.
Und 2000...
Und, sorry, aber Christopher Walken, King Louis, besser geht's
und,
nicht.
Und die frischeste Auskopplung in Anführungszeichen 2018 kam der Film Mowgli. Regie hat der Andy
Serkis.
Regie hat der Andy Serkis gemacht.
Gollum,
ja. Und der hat auch Baloo übrigens die Mimik verliehen in dem Film. Und das ist meine persönliche Lieblingsneuinterpretation, weil der ist deutlich düsterer und sehr viel näher am Roman, über den wir später noch sprechen, am Buch.
Hat ja auch ordentlich vorher üben können mit
Affen gemeinsam. Der ist, Tag. Nein. Der ist also Mowgli ist technisch schlechter als The Jungle Book. Sieht trotzdem sehr gut aus, ist aber mega düster und mega cool auf jeden Fall. Ja, Leute, wir haben schon jetzt kurz gesprochen über die Animation, über die Optik, über die Grafik, hätte ich fast schon gesagt. Um so ein bisschen allgemeiner über den Film zu sprechen, möchte ich gerne einen Experten reinbitten hier in unser Studio, in unseren Raum, über Telepräsenzmedien mal wieder. Und zwar ist in unserer Hörerschaft, der ein oder andere weiß das vielleicht schon, der Felix, der echte und offizielle Animateur. Nein, das hatten wir schon mal, dass Animatoren sich mega ärgern, wenn man sie Animateure nennt. Also der
Wieso? Echte, zeichne für meine Unterhaltung, du Bitch.
Also der Felo ist tatsächlich der die Maus aus der Sendung mit der Maus heutzutage zeichnet, zum Leben erweckt und der ist vom Fach. Und den habe ich mal gefragt, zu seiner Fachkenntnis zum Dschungelbuch, weil ich habe das schon oft aufgeschnappt und gehört und gelesen, dass das Dschungelbuch so unter Zeichnern und Animatoren als absoluter Meilenstein gilt und als so eine Art, wie soll ich sagen?
Citizen Kane.
Ja, wirklich als so eine Art The Witcher 3, der als so
ein
Opus Magnum, als so eine Art Ilias der Zeichenkunst.
Shokan hätte so verloren gegen Geralt, ey, so, ich werde dich töten. Irgendwie.
Ja, und hab den Philo dazu gebeten, uns mal kurz ein bisschen Fachkenntnis, ein bisschen Klugschiss abzulassen zu Disneys Dschungelbuch. Yeah!
Bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why your bear can rest at ease. Dum 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 dum. Ihr hattet mich ja gefragt, ob ich das bestätigen kann, dass Dschungelbuch als der wichtigste Disney-Trickfilm gilt. Und so rein aus dem Gefühl hätte ich natürlich sofort gesagt, ja klar, wenn nicht Dschungelbuch, was sonst? Weil auch ich das Gefühl habe, es ist eigentlich einer der wichtigsten und signifikantesten Disney-Zeichentrickfilme aus sehr vielen Gründen, unter anderem für Animatoren ein Lehrstück par excellence. Du kannst dir, ich habe mir den Film gerade nochmal angeschaut, weil ich einfach Bock hatte, und du kannst dir wirklich jede einzelne Szene eigentlich als Animationsbeispiel anschauen und daraus lernen. Du könntest dir den ganzen Film einzelbildweise anschauen und würdest lernen. Du kannst dich alles anschauen und lernen. Es sind nicht nur die großen, bekannten Animationen wie die ganzen Tanz- und Sing-Szenen, sondern auch so Kleinigkeiten wie beispielsweise, wenn Baloo sich dazu durchringt, Mowgli zum Menschendorf zu bringen. Diese Animation allein ist schon so großartig, wie er sich am Kopf kratzt und durchs Gesicht fährt und ich weiß nicht, und sich kratzt. Und es hält sich so der Mythos, dass
das Dschungelbuch der Film ist, von dem später alle anderen Filme geklaut haben, also alle anderen Disney-Trickfilme geklaut haben, wie nichts Gutes. Und zwar Animationen geklaut oder gereused haben. Man sagt, der halbe Robin Hood wäre ein Reuse vom Dschungelbuch. An ganz vielen Stellen wäre einfach nur die Animation des Dschungelbuchs genommen und über Baloo Little John drüber gezeichnet. Speziell die Tanzszenen mit King Louis findet man auch tatsächlich 1:1 im Robin Hood wieder. Das stimmt auch. Das ist tatsächlich auch wahr. Nur, das ist nicht da zum ersten Mal passiert. Das hat Disney zu dem Zeitpunkt schon ganz, ganz lange gemacht. Und auch das Dschungelbuch hat sich da schon, im Dschungelbuch wurden da schon Animationen von Bambi und was, Dumbo und was nicht allem geklaut. Noch was, worauf ich euch aufmerksam machen will, wie das im Trickfilm so ist. Zuerst kommen die Sprecher, machen ihre Sprachaufnahmen und aufgrund dieser Sprachaufnahmen werden dann die Animationen später abgefertigt. Und ganz häufig ist es so, dass sich die Zeichner an den Schauspielern orientieren, an dem Design und der Animation der Figuren. Wie stark das hier zum Teil beim Dschungelbuch der Fall war, war mir überhaupt nicht bewusst, bis ich bei IMDb auf die Seite von George Sanders geklickt habe. Macht das mal. Schaut euch das Foto da an von dem Mann, der im Original Shere Khan gesprochen hat. Ihr fallt vom Glauben ab. Mir, ich sage das unglaublich, der Mann sieht wirklich aus wie Shere Khan. Unglaublich. In dem Sinne, versucht's mal mit Gemütlichkeit. Macht's gut. Tschüss. Yeah.
Der Felo.
Super geil. Super geil.
Vielen Dank.
Das
mit den Tänzen wusste ich nicht. Das ist ja fett.
Ja. Doch, da gibt's eine ganze Videoreihe zu, wie oft Disney seine Sachen halt aus anderen Filmen recycelt hat. Auch also aus Aristocats und 101 Dalmatiner. Die ganzen Bewegungen von den kleinen Wölfen am Anfang sind alle aus 101 Dalmatiner fast 1:1 übernommen. Der Felo hat dann einen sehr interessanten Punkt angesprochen, und zwar hat das auch mit der Entstehungsgeschichte des Films zu tun. Mhm. Und zwar steckte Disney, wie fast schon eigentlich fast Tonus bei allen seinen richtig alten Klassikern, richtig arg in der Tinte. Die haben vor...
Du meinst kohlemäßig.
Ja, also speziell das Animationsdepartment halt einfach. Weil Disney selber hat sich schon auf Merchandise und auf Disneyland und Disney World halt wirklich gestürzt. Ne? Der hatte kaum noch, also das war ja auch zum Ende seiner Lebzeit dann schon fast, dass der letzte Animationsfilm, an dem er mitgearbeitet hat. Ich sag bewusst Animationsfilm, weil es gibt bestimmt ein paar Leute, die jetzt Million Dollar Man noch rausbringen. Der letzte Film, an dem er gearbeitet hat, aber das war der letzte Animationsfilm. Und was sie halt machen mussten, weil sie haben vorher... nämlich die Hexe und der Zauberer produziert. Das war ein gigantischer Flop. Das war ein total gigantischer Flop mit einem riesen Produktionsaufwand.
Das ist auch ein Zeichentrick.
Na, Merlin.
Ja, Merlin. Mit der Eule und so.
Boah, das ist, ey, fuck, das ist, ich, scheiße, ist das lang her. Ey, da kann ich mich echt nur noch ganz schummrig dran erinnern.
Ey, der lief gefühlt früher mal so alle zwei Wochen auf Super RTL.
Ja. Togo. Ja, ja, auf Super TL Abend. Nee, aber wie gesagt, Disney saß richtig, richtig in der Tinte, was ihr Animatoren-Department halt anging. Mhm. Und ich kann es ja mal sagen, der Dschungelbuch zum Beispiel hat gerade mal, ich finde für einen Animationsfilm ist das echt heftig, hat $4 Millionen gerade mal gekostet. Mhm. Hat übrigens mittlerweile, Stand heute weltweit, 400 Millionen eingespielt. Das ist für das, was wir mal investiert haben.
Wie viel Kohle hatten wir nochmal bei den Dalmatinern? Wisst ihr das? Das war ähnlich, glaube ich.
Ja, weiß ich leider nicht mehr. Nee, aber was sie ja gemacht haben, ist, Disney hat knallhart das gesamte Department eingedampft. Mhm. Und zwar hat er phasenweise, also ich habe eine schöne Aufzeichnung gefunden, und zwar hat er... also offiziell bezeichnet Disney es auch als Ende der goldenen Zeiten, weil Hexe und der Zauberer hat die so runtergerissen, ja, dass die wirklich kurz davor waren, dieses ganze Department bei denen zu schließen. Und was er aber gemacht hat, ist, dass er phasenweise Jobs, auf die vorher 40 Leute aufgeteilt waren, hat er zu einer Position zusammengefasst. Was? Der Hauptproduzent oder Mitgestalter, der Produktionsleiter, wenn du so möchtest, von dem Film, der hat beispielsweise der Bill Pete hat Aufgaben übernommen wie Drehbuchentwurf, Storyboards, Stimmencasten, Aufnahmen aufzeichnen, Musik einspielen, Gesamtleitung, Schnitt. Und mit allen Unterpunkten, die dazugehören. Also die haben ein höllisches Arbeitspensum gehabt. Was aber dazu führte, dass Walt Disney von vornherein gesagt hat, wenn wir schon die Leute reduzieren, dann holen wir uns aber auch wirklich die Koryphäen ran. Was dazu führte, dass er musikalisch fast alle und storytechnisch fast alle von Mary Poppins abgezogen hat. die an Mary Poppins gearbeitet haben, weil die wirklich ausgezeichnet super gut waren. Übrigens an der Stelle mal zu empfehlen, guckt euch mal den Film Saving Mr. Banks an, ziemlich gut. Da geht es nämlich um die Entstehung vom Film Mary Poppins.
Tobi, sag's kurz, wie viel war 101 Dalmatiner?
36 Millionen.
Ja, okay, also ähnliches Budget. Ähnlich.
Ja, ja. Wahnsinn. Was sie gemacht haben, ist sich zum Beispiel halt auch Zeichner zu holen, die darauf spezialisiert waren, Charakterzüge der Sprecher direkt in die Figuren übertragen zu können und ganze Räumlichkeiten zu animieren. Die hatten sich einen geholt, von denen ist ein Testvideo online bei YouTube, das ist richtig krass. Er hat ein Video gemacht von drei kleinen Kätzchen, die eine Wohnung erkunden. Mhm. Und je nachdem, wie die, was du heute so aus Videospielen kennst, je nachdem, wie die laufen, dass die Kamera so mitgeht in der dritten Person quasi, die mitfilmt, das hat der, diese Kamerafahrten, hat der gezeichnet. Die krass. Hat der gezeichnet.
Ja, krass.
Das musst du dir mal geben, Alter. Wenn eine Katze in einen anderen Raum gegangen ist und um die Kurve lief und die Kamera so um die Kurve mitschwenkt, das hat der gezeichnet, animiert, alleine.
Wow, also so
solche Leute haben die sich dafür rangeholt.
So Perspektivenwechsel im 3D-Raum.
Ja.
Wow.
Und solche Leute haben sie sich halt fürs Dschungelbuch halt wirklich rangeholt, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir schon reduzieren, also die Manpower reduzieren, ey, sorry, dann nehmen wir jetzt aber auch wirklich die kohlegepressten Diamanten hier einfach.
Also warum das Dschungelbuch zeichnerisch so geil ist, ist als Laie, also zu denen wir drei jetzt auch gehören, weil ich,
absolut, ich habe da keine Ahnung von.
Ich behaupte mal, dass wir drei jetzt keine Profis im Zeichnen und in der Animationskunst sind. Also ich bin da nicht sehr talentiert.
Ich male für gewöhnlich Penisse mit Edding an Wände.
Ja.
Nee, aber
do what you love, and you never work. I like to draw butts.
Nee, aber da gibt's ganz nette Videos auch im Internet, so, keine Ahnung, Jungle Book Animations oder whatever, wo jemand das einzeichnet und zeigt, wo drauf man achten soll. Bei den Bewegungen von Shere Khan zum Beispiel, wenn er lauert, das sind so Kleinigkeiten, wie dass sein Hinterschenkel dabei noch so ein bisschen wackelt und sein Schwanz sich dabei so ganz organisch bewegt. Das ist halt einfach super rund und ich behaupte jetzt einfach mal so rausgeschwätzt als Nicht-Animationskünstler. Ich vermute, bei der Animationskunst ist es ein bisschen so wie bei der Tonmischung. Wenn dir nichts auffällt, dann war's gut.
Ja.
So, ne?
Ja.
Wenn dir nichts auffällt, wenn alles irgendwie passt, dann war es eigentlich perfekt.
Dann kannst du, das kannst du fast bei jedem Job im Kreativgeschäft sagen.
Ja,
das kannst du nicht siehst, bei jedem ja, Job. Wenn sagen. Du nicht siehst, wo die Arbeit steckt, dann war sie gut.
Ja, genau. Ja.
Ja. Aber es
gut,
ist
aber zum Beispiel dieses Beispiel, was Fedor vorhin auch sagte, dass der diese Szene, wo Mowgli sich so am Kopf kratzt. Als er das erzählte, habe ich mich sofort wieder an diese Szene erinnert. So winzig sie auch ist, er steht ja nur da, kratzt sich so am Kopf und zieht so die Nase kraus.
Ja.
Und ja, wenn man das jetzt mal so betrachtet, allein die Tatsache, dass mir dieses Bild so in Erinnerung geblieben ist, das sieht wirklich echt aus. Das sieht richtig gut aus.
Ja, das ist auch, die Animatoren, die sind ja fast zugrunde gegangen, weil es gab, glaube ich, kaum einen Disney-Klassiker, bei dem so viele Leute gefeuert wurden.
Echt?
Disney hat am Laufe, Walt Disney persönlich hat am laufenden Band Leute entlassen, die auf irgendeiner, weil der, du musst dir mal überlegen, du bist der Leiter eines multinationalen Konzerns, eine deiner Abteilungen steht kurz davor, bankrott zu gehen. Und jemand pitcht dir die Idee, das Dschungelbuch als nächstes zu machen. Mhm. Und das fing schon damit an, dass viele Storyboards gezeichnet wurden, Disney gezeigt wurden, der die auf Anhieb geliebt hat und er natürlich seine Disney-Soße, seinen Disney-Saft, seine Formel da halt drüber geben wollte, ne? Wie Disney-Filme halt nun mal sind. Mhm. Und die Autoren und die Zeichner hatten sich tolle Sachen ausgedacht. Es gibt so Produktionszeichnungen, so vom ersten Draft, wo du halt wirklich siehst, die haben sich ganz nah ans Buch gehalten. Es ist ziemlich düster, es ist ziemlich mystisch halt auch alles. Wo Disney gesagt hat so, nein. Und wer gegen ihn war, der ist gegangen worden. Der hat reihenweise Leute rausgeschmissen, die nicht seiner Meinung waren dahingehend, wie dieser Film halt sein soll.
Okay, krass.
Was dazu führte, dass sie ihn phasenweise halt auch bei einigen Sachen, wie zum Beispiel der Charakterisierung von Baloo oder so, oder wie Shere Khan halt auch dargestellt werden soll, hintergangen haben, weil sie irgendwann auch sagten, so, der wurde an einem Punkt, wurde der so pedantisch, dass sie gesagt haben, sorry Kollege, du siehst den Wald vor lauter Bäumen gerade nicht mehr, so, wir machen jetzt mal was ohne deine Zustimmung halt einfach.
Okay, krass. Also Disney, das hatten wir glaube ich auch bei 101 Dalmatiner. Disney muss so ein Chef gewesen sein, dessen Führungsstil aus Kontrolle bestand. Also er wollte alles selbst mitbestimmen und wollte alles in die Hand nehmen. Ein Führungsstil, der heutzutage echt super altmodisch ist. Viele Chefs machen das immer noch, aber wir alle hassen das, glaube ich. Ne?
Ja.
Also deutlich entspannter sind Chefs, die einem ein bisschen Freiraum lassen und einem was eigenverantwortlich machen. Also das ist echt oldschool, so Chefs, die alles selbst mitbestimmen wollen. Viele Grüße an euch da draußen, wenn ihr das macht, ihr seid scheiße.
Ja. Er hat aber auch durch seine Pedanterie hat er auch die Kosten zum Teil in die Höhe getrieben beim Film, weil er hat zum Beispiel die Animatoren, die sind gestorben. Mhm. Bei dem, was der Hauptzeichner von Shere Khan zum Beispiel vorgegeben hat, wie der sich bewegen soll, wie der sein soll und bla. Mhm. Und da gibt es natürlich auch haufenweise Leute, die dann die Outlines zeichnen und den ausmalen und sowas. Und die meinen, dass die schlimmste Arbeit waren wohl seine Streifen. Und wenn du auf den Film achtest, du siehst zum Ende hin, wie das immer unsauberer wird.
Echt?
Da muss wirklich einer gesessen haben, so, nee, kein Bock mehr, hier tausend. Überleg mal, wie viele Streifen der hat, Mann.
Ja.
Und wenn der sich bewegt, du hast ja jede Muskeln, Gesicht, alles mögliche, die hatten was da damit
vielleicht,
reinspielt. Die hatten
da vielleicht Zeitdruck. Vielleicht kam der Disney rein und sagte, Jungs, das Ding muss morgen Mittag fertig sein.
Ich will's nicht perfekt, ich will's Dienstag.
Ja.
Ja. Ja, okay. Ja.
Aber zu seinem Wohl, also muss sich ja gelohnt haben, weil auch nach wie vor heute, ne? Also, das Dschungelbuch hat eine, ich glaube, IMDb-Wertung von 7,6 oder so.
Zu Unrecht,
und,
wie ich finde.
Ich glaube, da spielt ganz viel der Leistungsfaktor dahinter halt einfach, dass die Leute das anerkennen, was da geleistet wurde.
Ich glaube, bei der IMDb-Bewertung, die ja user-generated ist, ist es ganz viel Nostalgie.
Ja, sorry, Fall.
Der Film ist nicht so gut.
Nee, ist
der
er auch nicht.
Der war in seiner Zeit vielleicht großartig. Das heißt vielleicht, er war in seiner Zeit großartig. Es ändert aber nichts daran, dass er ein wandelndes Plothole ist.
Ja, aber trotzdem, auch unter den 1000 ist auf irgendwas unter den Top 40 der 1001 Filme, die man gesehen haben muss, bevor man stirbt.
Also finde ich persönlich auch,
das Dschungelbuch musst
da
du gesehen haben mal.
Terminator 1 drauf.
Ja.
Ja, sollte man meiner Meinung nach natürlich gesehen haben.
Die sollte man beide auf jeden Fall gesehen
aber
haben.
Aber man könnte das Leben auch bestreiten, ohne den ersten gesehen zu haben, weil man versteht den zweiten auch so.
Ja.
Und der ist, ich denke, da sind wir uns einig, wichtiger.
Ja. Aber definitiv alleine fürs Feeling solltest du auf jeden Fall den zweiten Terminator und Dschungelbuch mal gesehen haben.
Ja, ich weiß nicht, also Dschungelbuch, ich mag Dschungelbuch, ich finde aber zum Beispiel 101 Dalmatiner deutlich stärker.
Ich mag da 101 Dalmatiner mehr wegen der Zeichnung, aber das ist persönliche Präferenz,
weil ich diesen
Zeichenstil sehr
liebe. Ja, nur das Ding ist, wir haben bei 101 Dalmatiner auch ein bisschen über die Handlung gelästert, weil die sehr dünn ist.
Ja.
Die ist aber wenigstens im Ansatz rund.
Mhm.
Und Dschungelbuch hat keine Handlung.
Ja, das
und
ist
das
halt,
ist halt so echt ein Problem.
Ey, solche Bewertungen, egal ob sie von so einer Plattform wie IMDb sind oder von irgendwelchen hochgestochenen Filmkritikern oder jetzt von uns den Kakonauten, so eine Bewertung ist nie objektiv.
Ja, aber es gibt ja Dinge, die man objektiv bewerten kann.
Also ich habe trotzdem.
Du kannst eine Technik kannst du objektiv bewerten.
Ja.
Und du kannst eine Erzählstruktur objektiv bewerten. Ja. Ob dir die Erzählstruktur gefällt, ist eine andere Frage.
Ja.
Also ich weiß zum Beispiel, dass Death Race mit Jason Statham ein furchtbarer Film ist. Ich finde ihn aber großartig. Ich würde aber niemals sagen, dass der gut ist.
Also da müssen
umgekehrt
wir jetzt
bei die Dschungelbuch.
Die Plusie furchtbar und trotzdem gucke ich mir den heute noch
die
gerne
Plusie,
an.
Ein grauenhafter Film, aber ich liebe ihn.
Ja, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, um darüber zu diskutieren, aber ich bezweifle sogar, dass man eine Erzählstruktur objektiv.
Naja, klar, du kannst ja, ich sag mal, die drei Hauptpunkte, wenn man jetzt von einem Dreiakter ausgeht, kannst du festmachen. Du kannst festmachen, ob der Plot bis dahin schlüssig erzählt ist. Das hat ja nichts mit einer subjektiven Meinung zu tun, ob die Geschichte Sinn ergibt.
Mhm.
Sondern das ist halt, funktioniert der Strang oder funktioniert der nicht?
Also
und
ich
funktioniert an der Stelle nicht, weil nichts passiert.
Das Dschungelbuch
ist eine Aneinanderreihung von und dann.
Das Dschungelbuch ist wie, wenn du essen gehst, ein Fünf-Gänge-Menü halt bezahlst und du kriegst als erstes oder du kriegst so einfach nur den Bananensplit vorgesetzt. So, und dann fühlst du dich wie ein Kind zurückversetzt. Du hast was Süßes, du hast was Tolles, du fühlst dich super und danach willst du vielleicht gar nichts mehr anderes. Ich kann mich dann nur daran erinnern, wie ich halt auch, also sorry, auch wie meine kleine Cousine damals halt auch auf diesen Film reagiert hat, als sie den das erste Mal gesehen hat.
Ich muss sagen, ich habe König der Löwen vor Dschungelbuch gesehen, also unmittelbar davor sogar. Ich habe Dschungelbuch irgendwie eine Woche später geguckt und gegen König der Löwen stinkt der halt völlig ab,
was
die Handlung angeht.
Ja. Dazwischen liegen aber auch 30 Jahre.
Ich weiß, aber in Sachen Handlungserzählen liegen 3000 Jahre vorher schlüssigere Handlungen. Weißt du, das ist das Problem, was ich mit dem Film habe. Ich liebe den auch, der ist toll, die Songs sind super, der sieht klasse aus, das muss ich im Film echt lassen.
Ja.
Für die damalige Zeit auf jeden
absolut,
Fall.
Absolut, ja.
Auf jeden Fall.
Also ein super Film.
Ich glaube, das ist auch schlechtes Gewissen vom Publikum, dass der so bewertet wird, weil die Leute einfach auch die Leistung irgendwo wahrscheinlich auch nicht anerkennen.
Ja, mag sein. Also der ist so, als das, was er ist er toll, aber die Handlung ist leider extrem dünn.
Ja, aber das ist
teilweise
halt
gar nicht vorhanden.
Da sind wir halt wieder bei diesem Nostalgiefaktor. Ich will nicht sagen, unserem selbsternannten Wochenshow-Effekt, weil das Dschungelbuch ist ja nicht scheiße. Aber ich habe mich selbst, wie gesagt, als Kind so indoktriniert mit diesen Hörspielen vom Dschungelbuch. Wenn ich das heute sehe und selbst wenn ich den Jahre nicht gesehen habe, wenn ich das Intro nur höre, die Intro-Musik, werde ich durchströmt von einer Energie, von einer warmen Energie. Es ist keine Pisse, es ist was für ein blöder Kommentar.
Also wenn ich abends im Bett liege und von einer warmen Energie durchströmt würde, dann mache ich mir auch immer mal Sorgen, du.
Ja, einfach herrlich. Das Dschungelbuch, ne? Ja, also für die Dame, das ist halt, das ist 60er. Das ist späte 60er. Guck dir mal anderes Zeug an aus der Zeit. Also die Handlung ist dünn, aber das Ding ist schon sehr rund.
Guck dir mal anderes Zeug aus der Zeit an. Hast du Citizen Kane gesehen? Der ist von 42,
glaube ich. Jetzt komm ich nicht mit deinem Scheiß Citizen Kane, ey.
Nein, was ich damit sagen will. Also das Jahr war übrigens jetzt die Stimme Tobi zu, weil ich wollte genau das Gleiche eigentlich gerade sagen.
Ja, es gibt, zu der Zeit gab es schon deutlich stimmigere Filme als das Dschungelbuch.
Na gut.
Ich meine, wir reden hier von den 60ern, Alter. Da hat das die große Hollywood-Zeitalter schon seit 30 Jahren Bestand.
Der Film Noir kam gerade auf.
Film Noir war in den 50ern, glaube ich, ne?
Ja, aber
wir rutschen jetzt gerade in die Rollkragen. Pulli-Fraktion ab.
Sorry, dass wir deinen heiligen Film sagen, dass es vorher schon bessere gegeben hat.
Wir rutschen gerade so ein bisschen in die rotweit trinkende Rollkragenfraktion ab. Gib mir nochmal ein paar Facts, die ich Leuten an der Currywurstbude erzählen kann. Gib mir nur irgendeinen Funfact über das Dschungelbuch, dem ich meinem Kollegen morgens beim Rauchen an der beim Müllcontainer erzählen kann.
Vielleicht ein kleiner Funfact, es gibt doch die schöne Szene, wo Colonel Hattie ist total...
Der Elefant?
Der spießige Wutbürger-Elefant, der von der Armee halt irgendwie kommt, total darüber empört ist, dass seine Winifred, seine Frau, die Führung übernehmen möchte. Wusstet ihr, Elefantenherden werden im Patriarchat geführt, sondern
im
Matriarchat.
Von den Frauen?
Ja.
Ach, geil.
Weil die Elefantenmänner, außer zur Besteigung, leben nämlich eigentlich in der Einsamkeit.
Ach du Scheiße.
Das ist spannend.
Okay. Ja. Geil. Ja.
Eine schöne Sache habe ich zum Beispiel auch noch zur Änderung von der Originalgeschichte, was sie zum Beispiel auch mit K gemacht haben, so Thema religiöses Amerika, weil in der Originalgeschichte, Fred, korrigier mich da, ist ja K eigentlich, der hilft Mowgli, der ist ja eigentlich ein guter Charakter.
Sie im Original?
Ja, nee. Es ist nicht so ganz...
Weil in den meisten Filmen ist es eine Frau, in den neuen Disney auch.
Ach, mir ist kein Buch als Kind mal vorgelesen worden, ich kann mich ja an solche Sachen...
Eindeutiger Charakter im Buch, aber er befreit, wenn ich mich recht erinnere, Mowgli von den Affen.
Ja.
Dazu später mehr.
Irgendwie so, ja. Auf jeden Fall ist er im Buch, ist er eigentlich ein guter Charakter und dann prüdes, religiöses Amerika. Nein, die Amerikaner können wahrscheinlich nicht damit umgehen, dass die in den 60ern die Figur der Schlange eine gute Persona hat. Deswegen ist sie für den Film in einen Bösewicht geändert worden.
Fickt euch, ey.
Ja. Und noch.
Ja. Das ist bitter, Alter.
Wie kleinlich kann man sein, ey?
Ey, das ist pure Berechnung. Aber offensichtlich wusste Disney, was seine, antisemitischen Fans halt irgendwie mögen.
Gott, okay. Pff, doch, das ist jetzt krass, aber ja, ich weiß, was du meinst, ja.
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 Naja, und.
Alright.
Und zwei schöne Sachen haben wir noch. Das finde ich auch zum Beispiel ganz schön. Das ist so zu Produktionsdesign. Die ganzen Namen der Tiere, das muss ich einmal nämlich ablesen hier, sind an das Indische, an Hindi angelehnt. Mhm. Nämlich zum Beispiel ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, aber im Hindi K-A ist das Geräusch, das Schlangen machen beim Hissen.
Was ist Hissen? Schwanz hochheben?
Ach so, beim Hissen. Und Shir Khan ist tatsächlich einfach nur Shir ist König, Khan ist Tiger. Mhm. König der Tiger.
Ich glaube andersrum. Khan heißt, glaube ich, König.
Oder so. Genau.
Ah, okay, ja. Okay.
Und eine Sache nochmal ganz kurz zu, um nochmal euch vielleicht auch zu versinnbildlichen, wie krass halt wirklich Disney Leute entlassen hat. Der Synchronsprecher, also der Dschungelbuch wurde, ich glaube, 3 Jahre lang oder so produziert. Von der Idee bis Storyboards bis Zeichnung, fertig. Ne? Also angefangen zu zeichnen haben sie März 1966. Oktober 67, glaube ich, ist er in die Kinos gekommen dann, ne? Also richtig, richtig lange dran animiert. Und in der Zeit der Produktion haben sie tatsächlich den ersten Synchronsprecher von Mowgli entlassen, weil der einen Stimmbruch kam.
Nein! Oh, bitter.
Knallhart rausgeschmissen.
Oh, bitter.
Ja, macht aber Sinn, ne?
Er macht also voll
leider
Sinn,
ist das eine gute Entscheidung, ja. Aber es ist halt hart.
Ja. Weil heute, was machst du denn heute? Ja, heute, weißt du, ein Daniel Radcliffe, der vom ersten Harry Potter zum zweiten vollkommen anders klingt, ja, den lässt halt einfach so, ne?
Ja, gut, aber das ist halt auch eine Coming-of-Age-Geschichte, ne? Und ja. Also der ist nicht die ganze Zeit ein Zehnjähriger.
Vor allem ist das ein zweiter Teil, da kann man akzeptieren, dass der Charakter plötzlich Sackhaare hat und seine Achseln toll findet, so, ja.
Hattet ihr so einen richtigen Stimmbruch, wo man echt zu heiser wird und sich die Stimme verändert?
Ne, das ist, wenn dann bei mir bis heute der Fall, ich werde immer mal wieder kurz heiser.
Meine Mutter hat mich immer ausgelacht, weil sie immer meinte, ich klinge wie als würde ich durch die Blechdose reden. Also ich hatte richtig wie bei den Simpsons so, was wollen sie auf ihren Burger haben?
Ja.
Oma,
echt?
Ja. Nee, das aber wirklich ich so, ich bin ans Telefon Oma? Ja? Ja, echt? Siehst du? Ja, aber wirklich so, mir ist richtig die Stimme gebrochen einfach nur.
Nee, ich war nur ständig heiser und dann immer so und dann ging's wieder.
Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte das auch, aber nur in der soften Form, okay.
Nee, ich hatte das richtig, also mein Stimmenbruch war heftig. Bei mir hast du richtig gehört, wie die Stimme weg war.
Naja, man stellt sich das ja irgendwie so vor, dass man so spricht und dann ist man für ein paar Wochen heiser. Und danach spricht man so. Aber so ist das ja nicht so. Also liebe
Schwiegermutter.
Also liebe Hörer von uns, die unter 13 sind. Erstens, ihr dürft diesen Podcast noch nicht hören. Zweitens, wartet mit eurer Synchronsprecherkarriere noch ein paar Jährchen. Ne? Ja. Weil wenn ihr Stimmbruch kommt, seid ihr halt arbeitslos für ein paar Monate.
Stimmt, das war auch das Ende meiner Musical-Karriere. Ich habe damals in der Schule im Schultheater in einem Musical mitgesungen und mein Lehrer war total fasziniert von meiner engelsgleichen Stimme. Und dann war es vorbei.
Das gibt's doch nicht.
Dann sprossen Haare und dann klang ich scheiße.
Ja, bevor wir in die Pause gehen, noch ein paar kleine Facts zu den Viechern, die wir da in dem Film so sehen. Der Ort, wo das spielt, das wird weder im Film noch im Buch, auf dem das Ganze basiert, erwähnt, aber Experten, so hat man mir gesagt, so habe ich gelesen, also halt so Literaturexperten. Nein, das ist nicht schwer rauszufinden, denn der Autor, der Rudyard Kipling, der das Buch geschrieben hat, auf dem die Geschichte basiert, kommt auch aus dieser Gegend. Also der Dschungel, in dem das spielt, das ist höchstwahrscheinlich die Region Madhya Pradesh. Madhya Pradesh. Habe ich garantiert falsch ausgesprochen.
Unterlasse bitte deinen indischen Akzent.
Das ist ein Königreich Bullshit. Ein Bundesstaat in Indien. Und viele Teile, das ist eine mega, wie soll ich sagen, vielseitige Landschaft. Da gibt's ganz unterschiedliche Gebiete. Das ist ein Riesengebiet natürlich. Und große Teile davon fühlen sich aber wohl eher an wie König der Löwen, also so savannenartig. Aber es gibt dort auch diesen klassischen Dschungel, wie wir ihn im Dschungelbuch sehen. Und um mal mit Louis, dem König der Affen, anzufangen. Louis der Affe, den gibt's im Originalbuch übrigens überhaupt nicht. Aber im Disney-Film und in anderen Filmauskupplungen Kopplungen auch, wird oft als Orang-Utan gezeigt. Bullshit gibt's in Indien nicht. In Indien gibt's nur so kleine makakenartige Äffchen. Stimmt das? Makaken? Also so kleine Viecher halt.
Makaken, ja.
Also Bonobo-artige kleine süße Äffchen.
Bonobos sind nicht so klein.
Ne?
Sind Bonobos nicht Schimpansen?
Ja, die sind fast so groß.
Wir verzetteln uns gerade richtig brutal. Okay, ne?
Also kleine Affen.
Ich google hier mal währenddessen.
Ja, kleine Affen. Bleiben wir bei kleinen Affen. Ich habe mich schon als Jugendlicher gefragt, warum da Wölfe auftauchen in dem Dschungelbuch. Wölfe assoziiere ich immer so mit dem mittelalterlichen Europa. Ja, wir gucken die Bonobos gerade an. Ja, stimmt, Bonobos sind tatsächlich vom...
Es sind Zwergschimpansen.
Für den Laien sind Bonobos von den Schimpansen echt kaum zu unterscheiden.
Kleiner.
Bisschen kleiner. Also Wölfe, ich habe mich immer gefragt, warum sind da Wölfe im indischen Dschungel? Die sind für mich gefühlt irgendwie so im mittelalterlichen Europa zu Hause. Ja, aber es gibt tatsächlich dort in der Gegend, es gibt tatsächlich die Gattung des indischen Wolfs. Die sind deutlich hagerer, deutlich schlanker und kleiner als die Wölfe, die wir kennen, haben so ein meist sandfarbenes Fell und, das finde ich interessant, sind aus irgendwelchen Gründen deutlich aggressiver als der europäische Wolf. Also es gibt wohl dort in der Region dort
genau. So mitten im Dschungel, warum sind die wohl aggressiver?
Also es gibt
nee, halt, generell da in der Gegend. Ja.
Also das ist wohl tatsächlich ein Problem dort in der Gegend in Indien, dass Menschen von Wölfen angegriffen werden. Aus irgendwelchen Gründen sind die da nicht so schüchtern wie die europäischen Wölfe.
Krass.
Okay. Ja. Ja, Balu, der Bär, wir haben tatsächlich auf unserer Facebook-Seite, bei Kack- und Sachgeschichten auf Facebook haben wir vor ein paar Tagen als Ratebild ein Foto von Balus realem Vorbild gepostet, ein Lippenbär.
Ja? Das ist so ein hässliches Wort,
Alter. Übel. Na, Balu ist das Hindi-Wort für diesen Bär, für den Lippenbär. Im Englischen heißt der übrigens Sloth-Bär, also Faultier-Bär. Übrigens nur, hat nichts damit zu tun, dass der sich irgendwie langsam bewegt, sondern nur, weil der so lange Krallen hat, die an ein Faultier erinnern, und der sieht halt auch überhaupt nicht aus wie so ein klassischer Grizzlybär, wie wir uns das vorstellen, sondern der sieht halt eher tatsächlich aus wie so einem, wie so ein bärenartiges Faultier.
Vor allem irgendein Fan, oder ich glaube einige haben sogar auch drunter gepostet, dass er aussieht wie, naja, wie der Tiger mit Down-Syndrom, nur als Bär jetzt halt.
Ja, tatsächlich.
Bisschen recht haben sie. Der hat viel zu viel Kopf für sein Gesicht. Der hat so ein kleines und nur aufs Zentrum beschränktes Gesicht irgendwie. Der sieht voll seltsam aus.
Ich finde den niedlich. Oh. Auch so seinen Namen. Aber ich finde Bären generell niedlich und beeindruckend. Ja. Ich finde Bären total großartig. Ich war letztens im Wildpark. Lüneburger Heide, ihr kennt das? Das
ist Wildpark Lüneburger Heide, ein Wildpark für uns gemacht.
War ich letztens.
Hashtag und Gratiswerbung nur wegen einem schlechten Jingle.
Ja, wirklich. Und,
aber er geht so, das ist wie hier in Hamburg der Serengeti-Park, ne?
Serengeti-Park, du hast alles, was ich mag, wilde Tiere, Karussell den ganzen Tag.
Scheiße, Mann, von der Kacke habe ich nachts Albträume, Mann. Ja, Mann,
hat Ramona mir übrigens zum 30. geschenkt, ein Wochenende im Serengeti-Park, ich freue mich sehr.
Ein bisschen wie ihres Äffchen-Sex.
Ja, ohne Scheiß, du kannst da irgendwie bei den Affen pennen. Ich weiß noch nicht genau, wie das aussieht, aber ich will ja keine Werbung machen.
Solange du nicht mit den Affen pennst.
Keine Werbung, Leute. Ich persönlich gehe nur in den Tierpark in Hodenhagen. Dreimal dürft ihr raten, warum.
Ja, ich höre nur meine Ohr. Okay.
Was ich erzählen wollte ist, die haben halt auch Bären. Mal abgesehen davon, dass ich das furchtbar finde, wie die da gehalten werden, wie so ziemlich in jedem Zoo. Ich liebe diese Viecher. Ich finde die so geil. Die sehen aus wie gigantische Hunde. Ich weiß nicht, ob ich das mal aufgefallen ist, aber Hunde und Bären sind anatomisch super nah aneinander. Wobei
aber ja, es sind dunkel, laufen auf vier Poten, ist schon ziemlich.
Nein, guck, also beobachte mal Bären. Einfach so, wie die sich bewegen, wenn du denen was zu essen zuwirfst, wie die das schnappen. Einfach so von diesem ganzen Verhalten her. Die sind wie fette, gemütliche, klügere Hunde. Ja. Das ist total faszinierend.
Naja, und weil dieser Lippenbär im Englischen Slothbär, also Faultierbär heißt, wie gesagt, nur wegen diesen Krallen. Also, ist Disney vermutlich auf die Idee gekommen, Balu als, naja, wie soll ich sagen, sandalettentragenden Playstation-Spieler zu zeigen?
Sorry, er ist der Dude der 60er.
Der Dude der 60er. Dude. Ja, ey, Balu ist ein großartiger Typ, von dem haben wir alle viel gelernt. Zu viel wahrscheinlich. Ja, der Lippenbär ernährt sich in der Realität tatsächlich ausschließlich von Insekten, also nichts mit Früchten und Bananen und so. Balu kratzt Ameisen vom unterm Stein. Ja, und zwar ausschließlich.
Ja gut, aber das macht er im Film ja wenigstens auch.
Das macht er auch, das macht er auch, ja. Bagheera, der große schwarze Panther. Viele Leute denken, Panther wäre eine eigene Spezies oder Gattung. Nein, dem ist nicht so. Panther sind schwarze Leoparden oder Jaguare. Das ist eine Form des Melanismus, wie das heißt. Das ist so eine schwarze Pigmentierung. Erbfehler ist ein falscher Ausdruck. Das ist halt so eine seltene, vererbte Eigenschaft.
Das ist eine harmlose Mutation, habe ich mal gelesen.
Genau.
Das gibt's übrigens nicht nur bei Jaguaren und bei Leoparden, das gibt's bei allen möglichen Lebewesen.
Ich weiß nicht, ob Genetiker mir jetzt an den Hinterkopf treten, wenn ich das sage, aber ich vermute, das ist so ein bisschen wie rote Haare beim Menschen, nur noch deutlich seltener.
Nee, also
das ist so ein rezessives Gen.
Nee, das funktioniert anders. Ich habe da tatsächlich letztens relativ viel drüber gelesen, über Melanismus. Das ist So, jetzt vorsichtig, ich habe freiwillig drüber gelesen, das war jetzt keine Recherche, deswegen alles ein bisschen oberflächlich.
Das hätte ich in der Schule mal sagen sollen. Vorsicht jetzt, ich habe das freiwillig gelesen.
Ja, jetzt entschuldigt euch nicht und haut bitte euer Halbwissen einfach raus.
Volle Pulle Halbwissen. Melanismus ist eine Sache, die kommt relativ häufig relativ verbreitet in der Natur vor. Es gibt zum Beispiel auch schwarze Zebras oder so
Schwarze Schafe.
Schwarze Schafe, obwohl das weiß ich nicht, ob das ein Rassending ist, aber egal. Und generell ist, also Melanine sind schwarz färbende Farbstoffe, also Pigmente. Das sind einfach schwarze Pigmente. Mhm. Und je mehr Melanine du hast, desto dunkler wirst du. Mhm. Und Melanismus ist praktisch ein Überschuss von Melaninen.
Ja.
Das sind aber, also Melanismus ist nicht unbedingt ein Genfehler, sondern kann auch natürlich vorkommen, wie bei schwarzen Menschen.
Mhm. Ja.
Oder eben, also ich sag mal, extrem Umweltbedingungen, wie zum Beispiel permanenter Sonneneinstrahlung, gibt es einfach Tiere oder eben auch Tiere, die Menschen zu dem Zeitpunkt halt nun mal waren, sind einfach dunkel geworden.
Ja.
Oder halt schon immer dunkel gewesen und dann jetzt wie im menschlichen Fall irgendwann weiß geworden, weil es Quatsch war, schwarz zu sein. Mhm. Also in Nordeuropa, nicht
biologisch betrachtet.
Biologisch betrachtet und geografisch betrachtet Quatsch war, nicht. Ihr wisst, was ich meine.
Ja,
so,
genau.
Und
du bist kein Rassist, nur weil du Biologie kennst.
Es ist in heißen, sonnigen Gebieten auch Quatsch, weiß zu sein.
Genau, es ist ja total schädlich, ne? Und dumm.
Ja.
Und siehe, der klassische verbrannte Engländer auf Mallorca.
Ja.
Und deswegen ist Melanismus.
Ich bin nicht auch mal Lotze, aber sobald ich rausgehe, selbst im Winter kriege ich einen Sonnenbrand. Ja. Ey.
Deswegen ist Melanismus ist nicht zwingend ein Gendefekt, sondern eine Mutation, sondern kann auch eine Anpassung sein. Ja, das kann auch etwas sein, das passiert im Laufe eines Lebens. Die Tatsache, wenn du jetzt, wenn du mit, keine Ahnung, 12 nach Mallorca ziehst oder nach, keine Ahnung, Kenia oder so, wird deine Haut dunkler. Das ist dann nicht einfach, weil du ständig braun bist, sondern deine Haut passt sich daran noch an über die Jahre und du wirst einfach dunkler. Okay. Das ist im Prinzip, geht das in die Richtung Melanismus. Nur, dass es halt eben nicht von Natur aus so ist, sondern dass sich Melanismus kann sich auch entwickeln. Ja, es gibt auch Tiere, die machen es mit Absicht. Also zum Beispiel Chamäleons. Ja. Oh, also die färben sich bei extremer Sonneneinstrahlung, bei wenig Sonneneinstrahlung färben die sich dunkel und bei extremer Sonneneinstrahlung färben die sich schwarz. Also überproduzieren Melanin.
Krass.
Cool.
Ja, also merkt euch das, schwarzer Jaguar oder schwarzer Leopard, das ist ein Panther. Und
er gehört zur Familie der Cougars.
Und ein Tierchen habe ich noch, und zwar K ist eine Tigerpython, auch indische Python genannt. Das ist halt so eine klassische Würgeschlange. Und das sind halt auch, die gehört jetzt nicht zu den allergrößten Rassen, aber das sind schon fiese Viecher, die... Man hat in deren Mägen schon ganze Leoparden und ganze große Raubkatzen gefunden.
Meine Horrorvorstellung, ne?
Schlimm, ne?
Ich find's, also ich habe ja generell sehr sehr große jetzt nicht Angst, ich habe Angst vor Schlangen.
Echt?
Ja,
echt?
Ich habe wirklich Angst vor Schlangen. Ich kann die nicht haben. Ich guck mir die zwar gerne an, aber nur wenn die wirklich hinter Sicherheitsglas sind und so, also ich auch im Zoo, ich schreie jetzt nicht kreischend auf, wenn ich mal eine Schlange sehe, so, ne? Aber
was in Hamburg ständig vorkommt.
Auf jeden Fall. Permanent kannst du nicht aus dem Haus gehen, ohne auf die Schlange zu treten.
Ich habe mal eine auf den Schultern gehabt. Ich fand das auch witzig.
Ja. Ja,
ich fand diese Bewegungen haben sich so geil angefühlt, so dieses Knochendrücken, so.
Ja, das fühlt sich einfach faszinierend an. Dagegen hast du es auch nicht, wenn du halt irgendwie so eine typische gelbe Modeschlange halt irgendwie draufgelegt kriegst, so, das ist jetzt halt
eine gelbe, die südafrikanische gelbe Modeschlange.
Ja. So eine Karl Lagerfeld-Schlange für irgendein Shooting.
Genau.
Ja, Kind hat das jeder mal. Da ist ja doch wenn du mal irgendwo im Urlaub warst, ist jedem mal eine Schlange irgendwo aufgelegt worden.
Ich hatte das mal beim Tag der offenen Hose.
Aber, dieses Gefühl. Wenn man sich das alleine schon vorstellt, wenn immer davon gesprochen wird, gerade wenn Würgeschlangen ihre Opfer halt wirklich innerhalb ihres Körpers so zermalmen, dass du halt nicht mal mehr richtig rauskommst, ey, ohne Scheiße, das ist meine Größe. So, vor solchen Sachen hätte ich so Schiss einfach nur.
Ich hab heute noch die Geschichte gehört, das hat ein Arbeitskollege erzählt, ne, dass Menschen in so einer Python gefunden haben oder übel. In einer Boa oder sowas.
Ja,
übel.
Ja, einer wollte sich mal in so einer Doku, in so einer Wildlife-Doku, wollte sich in so einem Schutzanzug selber von so einer Python selber verschlingen lassen.
Was?
Wogegen sau viele Organisationen geklagt haben, weil sie gesagt haben, das ist Tierquälerei. Ganz genau. Und das Ende vom Lied war auch, er hat den Versuch dann abgebrochen. In seinem riesengroßen, dicken Schutzanzug hat die Schlange hat es gerade mal so irgendwie so ein Stückchen über den Kopf halt irgendwie geschafft und er hat einen riesen Helm getragen. Und im Nachgang ist das Vieh daran sogar dann halt auch verreckt.
Scheiße, so, also. Das ist doch krank, Mann. Das ist für beide grauenhaft. Gut, Leute, wir machen ein ganz kurzes Päuschen bei Louis, bei King Louis in der Kneipe, trinken da ein bisschen gegorenen Saft und nach der Pause sprechen wir dann über die düstere Vorlage für das Dschungelbuch.
Bis gleich.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah!
Jetzt haben wir das schon ein paar Mal angedeutet. Und am Anfang vom Disney-Film steht auch, inspiriert durch, ich weiß nicht, wie der Wortlaut war, inspiriert durch das Buch von Rudyard Kipling. Dschungelbuch basiert auf einem Buch. Das
Nein!
Beziehungsweise sogar aus zwei. The Jungle Book ist ein Buch, das in zwei Teilen erschien. Es wird verständlicherweise mittlerweile immer in ein Buch zusammengefasst. Und erschien, die beiden Teile erschienen in den Jahren 1894 und 95. Das ist uralt. Ja, spätes 19. Jahrhundert.
Ich habe sogar phasenweise gelesen, dass es teilweise sogar aus 8 Einzelgeschichten mal dann zu einem Buch mal zusammengeführt wurde. Ja. Aber keine Ahnung.
Nee, das sind zwei Bände, zwei Werke praktisch. Insgesamt ist das eine Sammlung von 7 Dschungelgeschichten. Ja. Und 3 davon sind bekannt als die Mowgli-Geschichten. 3 davon drehen sich um Mowgli und das ist im Prinzip das, was wir heute als das Dschungelbuch kennen. Der Rudyard Kipling, ich spreche den absichtlich jetzt so aus, es ist kein Fehler von mir, der heißt nicht Roger, sondern Rudyard auf Deutsch gesprochen, ist übrigens auch kein indischer Name, sondern das ist irgendein See in England, das war wohl selbst für die Briten in der damaligen Zeit ein recht kurioser Name. Und der Autor der Kipling gilt bis heute als eine der absoluten Koryphäen auf dem Gebiet der Kurzgeschichten. Und er ist bis heute, hält er auch den Rekord darin als jüngster Literaturnobelpreisträger aller Zeiten. Er war 41, als er den Literaturnobelpreis bekam.
Muss man erstmal machen.
Ja. Hat bis heute keiner unterboten vom Alter her. Ja.
Das ist auch wirklich, wer das Dschungelbuch mal lesen möchte. Also ich kann nur sagen, ich hab's mir vorlesen lassen als Kind, ehrlich gesagt. Aber halt auch hier und da auch mal dann als Erwachsener reingeschmökert. Jetzt bei der Recherche auch wieder mal. Wer sich überlegt, das Dschungelbuch mal lesen zu wollen, also ich persönlich kann es nur jedem empfehlen, weil auch alleine seine Schreibe, der Mann ist, unfassbar gut. Was also der für was der den Geschichten für Leben verleiht, ist wirklich super.
Ja, ich bin damit so vor einem halben, dreiviertel Jahr das erste Mal in Kontakt gekommen, hab durch das Hörbuch tatsächlich, das ich mir bei einem bekannten Musikstream-Anbieter angehört habe. Und naja, also in diesen Geschichten da rund um Mowgli, da lernt man eben den Charakter Mowgli kennen, der im Dschungel aufwächst, mit den Gesetzen der Natur und des Dschungels konfrontiert wird. Das ist so eine Entwicklungsgeschichte nennt man das, wo man eben jemanden dabei begleitet, wie er erwachsen wird. Ja, und es gibt einige grundsätzliche Unterschiede zwischen dem Buch, zwischen der Geschichte, ich will immer Roman sagen, aber es ist kein Roman, es sind 3 Kurzgeschichten, Unterschiede zwischen dieser Geschichte und dem Disney-Film zum Beispiel. Zum Beispiel spielen in der Originalgeschichte die Wölfe, das Wolfsrudel, also Moglis Eltern sozusagen, eine sehr viel größere Rolle als in dem Film. Im Disney-Film ist das ja im Prinzip nur am Anfang vom Film kurz, ein ganz kurzer Abriss der Vorgeschichte. Ja, und danach spielen die Wölfe eigentlich keine große Rolle mehr. Im Buch ist das ganz anders. Da gibt's ewige Diskussionen, ob Mowgli in das Wolfsrudel aufgenommen werden soll. Und Mowgli wird tatsächlich dann auch nur ins Wolfsrudel aufgenommen, weil Bagheera und tatsächlich Baloo sich als Fürsprecher für Mowgli praktisch einsetzen. Shere Khan, der Tiger, behauptet in der Geschichte ein Recht auf Mowgli zu haben und er manipuliert das Wolfsrudel buchstäblich. Also da gibt es diesen Führer des Wolfsrudels, der Akela, den wir auch im Disney-Film kurz sehen, und der ist in der Originalstory schon relativ alt und das ist halt ein alter Knacker, der langsam die Kontrolle über das Rudel verliert, weil er wird halt so das Recht des Stärkeren, das Rudel wird vom Alpha-Männchen angeführt und er wird halt immer schwächer und verliert deswegen an Macht. Shere Khan hingegen schart die jungen Wölfe an sich und macht ihnen Komplimente und ist so, haut so ein paar populistische Sprüche raus, so ey, unter mir würde es euch allen viel besser gehen und ne, scheiß auf den alten Sack da, scheiß auf die alten Führer, scheiß auf die alte Ordnung, so holt mal mich an den Start und dann werden wir zusammen den Dschungel richtig rulen. Ja, und schafft das tatsächlich auch viele junge Wölfe auf seine Seite zu ziehen und schafft es dann tatsächlich im Prinzip die Kontrolle über das Wolfsrudel zu bekommen. Und in der Situation ist es Mowgli dann klar, fuck, ich kann das hier nicht, ich komme hier nicht mehr heil raus. Shere Khan hat die Kontrolle über das Rudel und Mowgli sagt dann von sich aus freiwillig, okay, damit es hier keinen Ärger gibt, gehe ich jetzt zu den Menschen.
Aber Mowgli ist da auch ein Kind, oder?
Ja, okay. Aber also zu dem Zeitpunkt ist er wie im Film ein Junge, so auch so um die 10 Jahre alt.
Aber ja, das ist ja auch die Story-Arcs sind ja auch schon total geil in dem Buch, weil du hast ja, glaube ich, auch diese Wolfskonferenz, ne?
Mhm, genau, so das Treffen des Rudels.
Und da sind ja zum Beispiel auch Baloo und Bagheera sind ja da auch schon mit dabei.
Baloo ist in der Originalstory kein Outlaw, kein Faulpelz, der im Wald lebt, sondern Baloo ist tatsächlich ein fester Teil des Rudels.
Ja, das ist total geil.
Der ist da so eine Art Ausbilder, der die jungen Wölfe ausbildet. Zu dem sage ich später noch ein bisschen was. Zum Buch Baloo.
Ich stehe auf Baloo.
Ja, und nee, Baloo ist im Buch, ist der mega geil. Ja. Der ist so der alter, grummeliger Bär, der den Wölfen das Leben im Wald zeigt, halt, ja, wie es so funktioniert.
Und Bagheera ist ein ultra geiler Typ, wie auch im Disney-Film. Es wird über ihn gesagt, dass er halt mega klug ist, aber halt auch super stark. Auf der anderen Seite hat er eine Stimme weich wie Honig und er ist super tollkühn, aber halt auch clever. Er ist so ein Superman.
Christian
er ist halt,
Bale.
Christian Bale. Er ist halt, Bagheera ist der Typ im Dschungel, den alle mögen, aber auch alle fürchten.
Er ist Batman.
Ja? Er ist Batman. Er ist Batman, ja.
Ich wäre gern Bagheera.
Ja.
Ja.
Hab mich als Kind übrigens total verwirrt, dass Bagheera keine Frau ist. Weil ich als Kind fand, Bagheera ist einfach ein schöner Frauenname.
Ja, ich dachte, ging mir tatsächlich ähnlich, ne? Ja, ja.
Merkwürdig. Das ist wirklich ein schöner Frauenname.
Ich muss mir also Sorgen um euch machen, wenn wir, sobald wir 50 sind und Frauen im selben Alter treffen.
Ja. Naja, wir sind halt hier in unserem,
Bagheera.
Wir sind in unserem Kulturkreis sehr stark darauf geprägt, dass Namen, die mit A enden, weiblich sind. Daran liegt's.
Ja, das stimmt.
Ja. Und in der Originalstory ist es tatsächlich auch sogar so, dass das Rudel Mowgli dann angreifen will, bevor sich Mowgli dann verpisst. Und Mowgli geht dann tatsächlich in der Geschichte in das Dorf der Menschen, um dort die rote Blume zu klauen. So wird das Feuer von den Tieren des Waldes genannt. Er schafft es tatsächlich dann, eine Feuerschale von den Menschen zu stehlen. Ja. Und ganz zum Schluss der Story sage ich gleich noch was. Es gibt ein paar krasse Unterschiede bei den Figuren zwischen der Originalstory und dem Film. Und der größte Unterschied ist Baloo. Baloo ist, wie gesagt, in der Originalstory kein,
liebenswerter Gammler.
Kein liebenswerter Gammler, sehr schön ausgedrückt. Sondern er ist so eine Art Drill Sergeant der Wolfskinder. Er ist so der Lehrer im Wolfsrudel. Er ist so ein alter, erfahrener Bär. Er ist so ein bisschen verschlafen, redet langsam. Er ist schon so ein bisschen der chillige Typ, aber knallhart. Er ist kein fröhlicher Faulpelz, sondern er ist halt wirklich so ein Überlebenskünstler und so ein Kämpfer. Er ist ein strenger, fairer, aber auch harter Lehrer. Relativ konservativ, ohne Rücksicht auf die Schwachen. Praktisch diese Wölfe aufzieht. Er hält es sogar, das wird im Buch auch thematisiert, da rechtfertigt sich Baloo, er hält es für eine gute Idee, Kinder zu schlagen, wenn sie ihm nicht gehorchen oder wenn sie einen Fehler machen. Wenn einer der jungen Wölfe einen Fehler macht, in der Ausbildung sozusagen, kriegt er von Baloo eins über die Rübe gezogen.
Ah, die berühmte Bärenumarmung.
Ja,
ja, vor allem, also, überleg mal, wenn du von so einem, was war das, ein Lippenbär, wie groß sind die?
Die sind so Die werden so um bis zu 2 Meter.
Also schon groß.
Also jetzt nicht, jetzt nicht grizzly groß. Fuck, Leo DiCaprio kämpft eine halbe Stunde mit ihm um Leben und Tod. Aber das sind jetzt halt auch keine Kätzchen. Also das ist ein mittelgroßer Bär.
Ja, und jetzt stell dir dagegen mal so einen Wolfswelpen vor. Ne? Also Wolfswelpen sind nicht viel größer als ein keine Ahnung. Ich sag mal so, wenn du einen großen Labrador hast, so viel größer ist ein Wolf nicht. Vor allem nicht ein Wolf, der im Dschungel lebt. Und ne, dessen Welpen, so hast du da so ein, weiß ich nicht, 20 Zentimeter hohes Tier und kriegst von so einem 2-Meter-Bären ein paar, der bekannt ist für seine großen Krallen,
aber
auf die Fresse.
Aber ein Lippenbär ist halt kein Fighter, sondern das ist einer, der Insekten unterm Stein herfrisst. Ne?
Das ändert nichts daran, dass die großen Kraft haben und Steine hochheben können. Ja.
Dass der 2 Meter groß wird und halt irgendwie Insekten wegnascht.
Also der Autor, der Rudyard Kipling, kommt aus der Gegend, der ist tatsächlich als Brite im kolonialen Indien aufgewachsen und das war auch seine Heimat. Das ist kein Outsider, aber aus so lebhaft und wirklich fantastisch die Geschichte geschrieben ist, es ist keine realistische Darstellung der Tierwelt und des Dschungels dort. Das ist nur so, ich sag mal, zu 70% einigermaßen korrekt. Also für einen Typ, der im späten 19. Jahrhundert aufgewachsen ist und wahrscheinlich gar nicht so oft selber im Dschungel war, ist das erstaunlich gut. Mhm. Aber das sind schon einige Fehler drin, wie wir ja schon aufgedeckt haben.
Zum Beispiel, wenn ein Bär einem Welpen eine Backpfeife gibt.
Ja, genau, ganz von dem Fakt abgesehen, dass ein Kind halt so lange in diesem Dschungel überlebt.
Ja. Naja, es gibt ja so Geschichten, ne?
Ja, ich weiß, da kommen wir auch noch zu.
Im Buch gibt's auch die Affen, ne? Das Volk der Bandalok, das ist auch so aus dem Hindi angelehnt, so nennt man diese Affenspezies, die es dort vor Ort gibt. Und das sind keine lustigen Gesellen, die da in der Ruinenstadt sitzen und Jazz spielen, sondern das sind Anarchisten. Das sind wirklich ganz merkwürdige Typen, diese Affen. Das Volk der Affen wird im Dschungelbuch beschrieben als chaotisch, als unberechenbar, aber nicht auf eine lustige Art und Weise, sondern auf eine fiese Art und Weise. Die haben keine wirklichen Führer, die haben kein wirkliches Regierungssystem, kein Rudel.
Die Sex Pistols des Dschungels.
Die werden halt verspielt, aber auch unvernünftig und gefährlich dargestellt. Die werden von allen anderen Tieren im Wald verachtet und gefürchtet, weil man nicht weiß, woran man bei ihnen ist. Ja. Und es gibt, das finde ich spannend, es gibt im Original-Dschungelbuch noch eine dritte Geschichte über Mowgli, die heißt Tiger, Tiger. Und das ist im Prinzip ein Sequel zu dem, was wir in Disneys Dschungelbuch sehen. Und zwar erfahren wir dort, was passiert, nachdem Mowgli im Menschendorf angekommen ist. Ja, die weiterführende Story. Mowgli muss mühsam die Sprache der Menschen lernen und sich an ihre Kultur anpassen und sich mit den Menschen verständigen. Und er hat ganz große Schwierigkeiten, die Regeln der Menschen zu akzeptieren, weil sie ihm als derjenige, der im Dschungel jahrelang gelebt hat, merkwürdig und unvernünftig vorkommen. Ja, er bekommt aber sogar einen ersten Job. Er soll auf die Büffel aufpassen. Während er das tut, warnt ihn einer seiner ehemaligen Wolfsbrüder, dass Shere Khan ein Auge auf ihn geworfen hat. Also der König ist zurück. Shere Khan is back. Mowgli schafft es dann, wegen seiner Fähigkeit mit Tieren zu kommunizieren, einen Trupp Büffel auf Shere Khan zu jagen, die ihn tot trampeln. Ja, also er wird in die Enge getrieben und zu Tode getrampelt. Und jetzt wird's tragisch. Die Dorfbewohner, die schon immer irgendwie skeptisch Mowgli gegenüber waren, weil er bestimmte Fähigkeiten hatte und mit den Tieren gut konnte, die bezichtigen ihn dann der Hexerei und sagen, er steht mit bösen Geistern im Bunde, weil er es geschafft hat, den Tiger zu töten auf diese Weise. Also der Typ ist ein Hexer, dunkle Magie, und verstoßen ihn.
Ja, der indische Tarzan, der hat da gar nichts mit zu
tun. Mowgli kehrt dann tatsächlich zurück in den Urwald und lebt dort dann wieder mit den Wölfen zusammen. Da endet praktisch dann die Originalstory des Dschungelbuchs.
Aber was dann ja auch gleichzeitig bedeutet, dass er jetzt bei seiner eigentlichen Familie leben kann, weil Shere Khan ist tot.
Ja.
Ja.
Und
ja.
Jetzt
keiner hat mehr ein Auge auf ihn geworfen. Jetzt warten nur noch die anderen Unannehmlichkeiten im Wald.
Typhus.
Irgendwie.
Monsunregen, Killerschlangen, alles Mögliche, was nachts so kreucht und fleucht, was sich umbringen kann.
Ja, irgendwie doch ein Happy End.
Der berühmt-berüchtigte Popolappen. Naja, ja. Wie gesagt, und er wird dann also final, wird er dann, ja, der indische Tarzan.
Ja. Naja, und die, also so,
George, der aus dem Dschungel kam.
This is Dave from the Liane.
Also so wunderbar diese Geschichte ist, da im Dschungel und so schön das für uns Europäer ist, da in Gedanken in eine fremde Welt zu schweben. Das Originalbuch, das, die Originalstory Dschungelbuch ist tatsächlich eine relativ, die hat viele sehr konservative Elemente, wenn man die mal so ein bisschen interpretiert und deutet, weil es ständig in dieser Story um eine gesellschaftliche Ordnung geht und um irgendwelche Gesetze des Dschungels und darum, seinen Platz in dieser Gesellschaft zu kennen. Es wird ständig betont, dass es fürs Überleben wichtig ist, zu wissen, wo du in der Gesellschaft stehst und dass du deinen Platz dort ausfüllen musst. Also da ist nichts mit, hey, lebe deinen Traum, wenn du Maler werden willst, werde Maler, wenn du Dschungel, wenn du Musicaldarsteller werden willst, dann mach auch das. gehe deinem, sondern da heißt es, ey, du wurdest geboren als Hähnchenverkäufer, du bleibst Hähnchenverkäufer, nur so kannst du überleben.
Das war böse gesagt, das ist sehr indisch, ne, so kastentechnisch.
Ja,
ne?
Das, ja, tatsächlich, das schwingt da tatsächlich so ein bisschen mit.
Gerade, ne? Noch im kolonialisierten
Indien. Ne? Ja, und die Story hat auch wahnsinnige Parallelen mit der Biografie des Autoren, weil er war Engländer, der in Indien aufgewachsen ist. Mowgli war ja auch jemand, der versucht, an einem fremden Ort eine Heimat zu finden, ja. Der Autor Kipling war tatsächlich später dann für ein paar Jahre wieder in England, kam da aber nicht zurecht und wollte wieder zurück nach Indien. Na, merkt ihr die Parallele?
Ja.
Ab ins Dorf der Menschen. Scheiße, ich will doch wieder zurück in den Dschungel.
Der war auch eine Zeit lang in Amerika. Ich glaube, das Dschungelbuch hat er in Vermont oder so geschrieben. Und er war ja auch für seine Zeit, hatte ich noch irgendwo gelesen, war der autorentechnisch, der war mega der Superstar. Und tatsächlich, der hat hammerhartes Problem mit Paparazzi gehabt. Dem sind wirklich zur damaligen Zeit, ja, wirklich, wenn ihm Leute halt wirklich mit riesen Fotokästen und halt ausgebrannten Glühbirnen dann halt irgendwie, weil früher war wirklich ein Foto und dann wurde die Glühbirne ausgetauscht oder du hast mit Magnesiumpulver noch richtig einen Schuss da gelandet.
Krass. Zur damaligen Zeit Paparazzi? Ja,
der hatte richtig ein Problem mit Paparazzi, weil der voll der Superstar war aufgrund seines Dschungelbuchs.
Du meinst Typen, die im Baum sich verstecken und sagen, ey Kipling, halt mal 2 Minuten still, ich will ein Foto machen.
Ja, das war ja dann nicht
mehr. Und guck ernst.
Genau. Komm mal nah an die Kamera und droh so, als würdest du mich schlagen wollen.
Ja. Naja, und im Dschungelbuch ist halt einerseits ständig die Rede von Freiheit, auf der anderen Seite halt aber auch immer von Gesetzen und Vorschriften. Zum Beispiel dürfen die Tiere des Dschungels keine Menschen angreifen. Das ist eine absolut goldene Regel.
Oh, Wunschdenken, hä?
Ja, und die Begründung dafür ist, dass es nicht sportlich ist, Menschen anzugreifen, weil die sich schlecht wehren können. Auf der anderen Seite aber auch verboten, 4 der Menschen anzugreifen, was sehr vernünftig ist, weil wenn du die Herdentiere der Menschen angreifst, dann kommen sie mit Gewehren und Feuer.
Ja.
Ja. Es gibt zum Beispiel auch ein Wasserloch dort im Dschungel, was so eine Art neutrale Zone ist. Dort dürfen sich Tiere gegenseitig nicht angreifen.
Was übrigens in dem Film von Jon Favreau auch mit aufgegriffen wird.
Ja.
Auch diese Regeln auch die ganze Zeit, ne? Aber das mit dem Wasserloch ist da auch auf jeden Fall mit drin.
Ja. Und was ich ganz interessant finde, das habe ich gelesen bei einer Analyse des Buchs. Das Dschungelbuch ist im Prinzip keine Geschichte über Tiere, sondern es ist eine Geschichte über Menschen in Tiergestalt. Es geht im Dschungelbuch nicht um den Überlebenskampf im klassischen darwinistischen Sinne, also das Überleben des Stärksten. Natürlich gibt's da auch Kämpfe und da gibt's auch auf die Fresse. Aber im Dschungelbuch überlebt nicht derjenige, der physisch am stärksten ist oder am besten angepasst ist, sondern es überlebt derjenige, der seinen Platz in der Gesellschaft am besten kennt und der sich am besten in sie einfügt und mit den Regeln praktisch dieser Gesellschaft jonglieren kann, während er sich an sie hält. Ja, also das ist eine sehr englische Sicht.
Entschuldigung, ich muss da gerade an Werner denken. Bossi, du bist keine Steckdose.
Du bist ein Schwein. Bossi, ja. Du bist keine Steckdose, du bist ein Schwein.
Ja, ja, definitiv, ja.
Werner, ja, gegen Nobel Schröder.
Es gibt da, also...
Ja, Mann, bester.
Es gibt nicht wenig Kritiker, die Kipling beim Dschungelbuch vorwerfen, er würde den Kolonialismus verherrlichen auf der Metaebene. Da gibt's Ideen, dass die Affen und die Schlangen die Urvölker repräsentieren oder die Einheimischen, die Inder in dem Fall auf gut Deutsch, ja. Und
ja, du gemeiner Typ, du hast Inder genannt. Ja.
Und dass die das Wolfsrudel zum Beispiel die englische Gesellschaft repräsentiert mit ihren Regeln und mit ihrem Kodex und mit ihrer Etikette.
Ja, und mit ihren ausländischen Lehrern.
Das hast du ja auch im Film. Im Film hast du das ja auch, ich glaube hier Colonel Hattie.
Der Elefant, ja.
Der Elefant gibt ja auch die ganze Zeit damit an, wie er damals das Victoria-Kreuz bekommen hat, ne?
Mhm.
Und ey, nagel mich nicht drauf fest, aber das Victoria-Kreuz, glaube ich, ist die höchste militärische Auszeichnung in der britischen Armee. Zum Beispiel halt auch.
Ja.
Ausgerechnet, weißt du, so ein indischer Elefant, das Lastentier, das Nutztier überhaupt, kriegt die höchste britische Auszeichnung. Weil ja klar, wenn du ein Land einnimmst, dann solltest du wahrscheinlich auch dich mit den Gegebenheiten dort
abfinden. Ja, also es ist die höchste Kriegsauszeichnung des Commonwealth.
Ja.
Also das ist das Ding.
Ja,
also
so wie unser eisernes Kreuz wahrscheinlich.
Im,
dann, ne?
Im Disney-Film kommt das jetzt nicht so rüber mit dem Wolfsrudel, aber also ich bin Riesenfan der Verfilmung Mowgli von 2018, weil die sehr nah am Buch ist und sehr düster ist. Und da spielt das Wolfsrudel auch eine Riesenrolle. So. Ein einzelner Wolf ist nicht das heftigste Vieh im Dschungel, aber gemeinsam als Gruppe, was irgendwie eine komische, konservative, aber irgendwie auch eine schöne Deutung ist, das Rudel als Gruppe mit seinen Regeln und Vorschriften und dem sozialen Zusammenleben ist dann irgendwie doch so eine Macht, mit der man rechnen muss.
Ja.
So, das Wolfsrudel ist im Prinzip der Shit im Dschungel.
Ja.
Weil die halten zusammen. Ja.
Gegen eigentlich, überleg mal, weil ein Wolf, das ist eigentlich echt clever, weil ein Wolf assoziierst du ja auch, so wie wir Kretans jetzt ja auch nicht direkt mit dem Wald. Ein Wolf ist die perfekte Versinnbildlichung, der Briten zur damaligen Zeit höchstwahrscheinlich auch. Mhm. Im Rudel zusammengeschlossen, einhalten und sich aber ein Gebiet, das überhaupt gar nicht eigentlich ihr Territorium ist, weil Wolf assoziiert der gemeine Europäer oder halt auch ein Engländer in dem Fall, wahrscheinlich mit den norddeutschen Wäldern.
Oder den nordenglischen
Wäldern. Ja, und setzt die halt irgendwo in ein Areal, mit dem du im Prinzip gar keinerlei Verbindung hast. Wolf im Dschungel.
Mhm. Ja, das ist halt, also, wie gesagt.
Ja, gut, aber für jemanden, der in Bombay damals ja noch groß geworden ist, der wird das nicht anders gekannt haben, ne? Also, ich meine, der ist da groß geworden, der kennt ja nur diese Art von Wolf. Ja,
natürlich.
Der kennt den langweiligen nordeuropäischen Gammelwolf nicht im Vergleich zum indischen Wolf.
Das ist halt mal wieder vieldeutig. Auf der einen Seite kannst du diese ganze Wolfsrudellogik in diesem Dschungel da tatsächlich auch auf so eine konservative, fast schon rechtspolitische Richtung deuten. Also hey, wir, die Übermenschen, die zusammenhalten gegen die Untermenschen, die Schlangen und die Affen, ne? Wir, die sich an Regeln halten, die Befehle befolgen und so weiter, wir die Armee. Auf der anderen Seite ist das Wolfsrudel ja aber auch irgendwie so eine schöne Metapher auf menschlichen Zusammenhalt und wenn wir
und Familie,
als,
ne?
Ja, und Familie vor allem, wenn wir als Gruppe zusammenhalten, wenn wir uns ein paar gesellschaftliche Regeln einigen und zusammenhalten, können wir viel erreichen.
Ja, weil, also ich meine, was ein bisschen gegen diese Rechtsinterpretation, man muss das ein bisschen in der Zeit betrachten, aber ich glaube, da war es eigentlich noch viel schlimmer, als es heute in den feuchten Träumen dieser ganzen Wichser da draußen ist. die nehmen die Nummer, dass sie einen festen Familienverband oder Rudelverband in dem Fall haben mit Regeln und so, klingt natürlich erstmal nach so einer typisch Kolonialmacht, Militär, Patriotismusgeschichte.
Genau, ist nicht mehr eingetragene Marke, sondern eingetragener Rudelverband.
Ja. Was ich vorhin meinte mit dem ausländischen Lehrer, das ist ja auch so eine Geschichte, die man super häufig liest, gerade in der Literatur, dass das Kämpfen von dem Barbaren beigebracht wurde, von Samsung, dem sadduzäischen Ochsen oder so eine Scheiße. Ne? Also ja, komm, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
So, also sprich, Baloo passt da noch ins Bild. Die Aufnahme von Mowgli als völlig rassenfremd und als natürlicher Feind dieser Klassifizierung, die da in sich gesponnen haben, das ist ja im Prinzip so, als hätte ein Haufen SS-Uniformträger einen Juden aufgenommen und den ausgebildet. Wisst ihr, was ich meine? Weil der Mensch krass. War ja das Feindbild.
Okay, das ist ganz schön krass
jetzt. Ja, 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 aber ja, das ist es ja so. Ja, ne? Also ja. Wenn du das jetzt wirklich auf so eine rechtskonservatistische Ader schiebst, geht es ja genau dahin. Die haben das Feindbild aufgenommen.
Stimmt.
Trainiert.
Definitiv.
Und ist dann ja von extern, also Shere Khan extern da reinkam und das Rudel übernommen hat, ja erst dann vertrieben worden.
Mhm. Stimmt.
Deswegen bröckelt das so ein bisschen an der Stelle, dass das so ultra rechts ist. Konservativ, definitiv.
Also,
aber eben jetzt nicht so festgefahren. Also die sind offensichtlich offen genug, um den Feind als Familienmitglied zu akzeptieren. Ja. Also es geht ja nicht nur darüber, der ist ausgewachsen, der kann bei uns mitmachen, sondern wir ziehen den groß.
Ja. Aber trotzdem
ich als Wölfin säuge ihn.
Aber trotzdem ist die ganze Figur rund um Mowgli herum in dieser Geschichte halt auch ein absolutes prometheistisches Sinnbild des Sieges des Menschen über die Natur.
Prometheistisch, ja. Schönes Wort ausgedacht.
Mowgli ist Prometheus.
Warte mal, zwei Sätze nochmal zu Prometheus, für die griechische Mythologie-Folge nicht gehört haben.
Also Prometheus klaut das Feuer beim Olymp und gibt es den Menschen.
Ja.
Und
noch ganz viele andere Dinge.
Ja, aber wenn du das auf die Geschichte halt auch runterbrichst, wir kommen wieder zu den alten Griechen und den aristotelischen Erzählformen halt auch. Yes. Weil Mowgli als Held in dieser gesamten Geschichte ist halt auch, er ist, was man so schön bezeichnet, es gibt ja verschiedene Archetypen von Helden. Mowgli ist der klassische Jedermann-Held. Jemand ohne besondere Fähigkeiten, der im buchstäblichen Auge des Tigers zu übermenschlichen Leistungen aufblüht. Das ist der Jedermann-Held.
Der aber gleichzeitig auch als Gefahr gesehen wird, weil er Potenzial hat, vor dem Shere Khan sich fürchtet.
Ja, ganz genau. Ja. Und das Ding ist halt, weil wenn du dich nochmal an die griechische Geschichte halt auch erinnerst, Epimetheus und Prometheus. Epimetheus ist die Macht gegeben worden, oder hat den Tieren die Macht gegeben, die Krallen, die Federn, das Fell, alles mögliche, sich gegen die Natur auch behaupten zu können.
Der hat den Lebewesen die Eigenschaften zugeordnet.
Genau. Ja. Der Mensch hat nichts bekommen. Prometheus hat dem Menschen erst das Feuer gegeben. Epimetheus
hat es vergessen.
Genau, und Prometheus hat dem Menschen das Feuer gegeben. Mowgli bezwingt mit dem Feuer, wenn er das erste Mal wirklich diesen Ast mit dem, auch im Film, das erste Mal diesen brennenden Ast mit der Fackel dann vor sich her schwingt, halt wirklich wie so ein Zepter. Er übernimmt von Shere Khan, der als der König des Dschungels betitelt ist, er entreißt ihm damit regelrecht die Macht.
Ja.
Und bezwingt ihn durch seine eigene Entscheidung, sich als im Prinzip, wenn du es ganz grob genommen möchtest, als Bezwinger des Dschungels sich zu offenbaren. Weil im Prinzip, er könnte das Feuer nutzen, um den Dschungel zu bezwingen. Da er aber ein Jedermann-Held ist, entscheidet er sich ja dagegen und nimmt ja seine Fähigkeiten nur oder sein Wissen, was er ja vorher nicht hat, weil zum Beispiel auch im Film King Louis will ja von ihm das Geheimnis des Feuers haben und der roten Rose, und er hat es ja einfach nicht, entscheidet sich aber dann trotzdem, obwohl er es nutzen kann danach, weil das Wissen ist da, das kann ihm keiner mehr nehmen, entscheidet sich dann aber trotzdem für den Dschungel halt irgendwie. Also es ist eine totale Herausarbeitung des Menschen als Sieger über die Natur. Wir entscheiden uns nur dagegen, die Natur nicht zu bekämpfen.
Und die Aussage, das ist sehr gut, was du gerade sagst, und diese Aussage, die ist sogar noch krasser, weil das Feuer steht in dieser Story, wie in vielen Stories, für die Technologie.
Ja.
Das klingt schräg, aber das Feuer ist in dieser Story die Hochtechnologie des Dschungels, die alle haben wollen.
Die Tatsache, Feuer machen zu können, war einer der Meilensteine unserer Evolution.
Ja.
Ja, na, noch dazu, es ist halt das Werkzeug, was ihm helfen würde. Im Prinzip könnte er den Dschungel damit erobern.
Ja. Und pass auf, Mowgli ist noch ein weiterer Heldentypus, nicht nur der Jedermann-Held, sondern der Heldentypus des sogenannten edlen Wilden.
Ja.
Er ist aufgewachsen bei Tieren, er kam nie mit menschlicher Gesellschaft in Kontakt und hat deswegen die Sünde nie kennengelernt. Er ist ja...
Stimmt.
Ja. Er ist ehrlich, er ist unbefleckt, er kennt keine Gier, keine Habsucht, kein Misstrauen.
Sagen wir, wie es ist. Er ist Son Goku.
Er hat kein Verlangen nach Moment, Macht.
Er ist, jetzt mal ganz blöde, das ist der, in jedem Western ist der Archetyp des Indianers.
Zum Beispiel, ja genau. Ja. Oder Tarzan ist auch der edle Wilde.
Ja. Oder Avatar.
So, also pass auf. Und obwohl er nicht bei den Menschen aufgewachsen ist und die ganzen schlechten Eigenschaften der Menschheit nicht aufgenommen hat, sondern nur in Anführungszeichen die guten angeborenen Eigenschaften, ist im Prinzip auch eine humanistische Deutung. So, der Mensch an sich ist eigentlich gut.
Mhm.
Trotzdem kann er diese zentrale Hochtechnologie des Dschungels, das Feuer, kontrollieren. Er hat es ja in der Originalstory geschafft, diese Feuerschale zu klauen. Auch bei Disney hat er es geschafft, diesen flammenden Ast aufzuheben. Das bedeutet, dass die Fähigkeit, also in der Deutung dieser Story, dass die Fähigkeit des Menschen zur Erfindungsgeist, zur Technologiekontrolle, dazu die Natur sich untertan zu machen, angeboren ist.
Ja.
Das bedeutet, die Story macht die Aussage, dass es in der Natur des Menschen liegt, sich die Natur untertan zu machen.
Aber nicht so Mowgli, weil Mowgli belehrt uns ja eines Besseren.
Doch.
Er ist aber im Vergleich zu den anderen Menschen, er ist ein Paradebeispiel. Er ist clever, er ist lernfähig und er erkennt seinen Vorteil. Was Menschen, jetzt mal böse gesagt, in ihrer Natur heraus, würde ich einfach mal sagen, dient uns in dem, wie wir jetzt sind, eigentlich nur dazu, alles, was wir haben, so gut, wie es eigentlich nur geht, auszubeuten.
Also
in vielerlei Hinsicht.
Ja, Moment, ich weiß, ich lasse dich gleich. Du bist da 8 Schritte weiter. Also das
auf ist, jeden Fall.
Also viel weiter als Dschungelbuch, weil das macht. Wir sind ja auf einer Ebene, wo es ja um die Grundsatzdiskussion geht, jetzt nicht um Nestle.
Mm. So, sondern nee, schon klar. Aber ja, überleg dir mal, in was für einer Zeit halt auch der Kipling groß geworden ist.
Ja, Ausbeutung at its best.
Ja.
Aber also worauf Fred ja im Prinzip hinaus wollte, ist, dass der Mensch jetzt dargestellt wird, dass er von Natur aus in der Lage ist, alles zu unterjochen, wenn er es wollen würde.
Das ist die Aussage der Geschichte.
Genau.
Wir sagen das, nicht, ja. dass das so ist in der Realität.
Nein, das ist die
Aussage der Geschichte.
Ja, ja. Warte mal,
lass mich mal kurz ausreden. Mowgli hat ja im Prinzip, geht er dann einen Schritt zurück und sagt, ich möchte das nicht, ich will zurück in den Dschungel. So, das, was Mowgli zu einem guten Charakter macht, er möchte diese Technologie nicht nutzen, er entscheidet sich für das Leben, nicht für was auch immer Menschen hier so tun.
Ja.
Ende meiner Aussage.
Ja, aber das Ding ist, was die Geschichte von Kipling, das macht's ja auch so toll irgendwo, was das halt auch zeigt, dass die Nichtanwesenheit des Menschen, weil Mowgli ist nicht unter Menschen aufgewachsen, er ist unter Tieren aufgewachsen, ja. Die Nichtanwesenheit des Menschen bringt den noblen Kern des Menschen hervor.
Ja, beziehungsweise,
Also
das bringt nicht den noblen Kern hervor, sondern es sagt ja im Prinzip nur, der Mensch hat von Natur aus einen noblen Kern, der nicht, das ist das Gleiche, was das Christentum auch sagt, nicht vom Menschen ruiniert wird.
Ja, genau.
Also wenn
das sagt doch, die Tiere sind menschlicher als wir.
Das tut das Dschungelbuch nämlich nicht. Das Dschungelbuch sagt im Prinzip, wir sind da erstmal alle gleich.
Nee, wieso?
Das, was den Menschen kaputt macht, ist der Mensch.
Ja, genau. Okay, gut. Weil die Tiere sozialisiert haben. Ja,
genau. Ich sage euch was, ich habe 2-3 echt krasse Analysen gelesen zur Geschichte, wo der Geschichte nationalistische und rechtsextreme Motive nachgesagt oder reininterpretiert wurden. Also,
ja,
kann man machen. Wir sind ja auch immer gerne dabei, irgendwas Politisches in solche Geschichten reinzuinterpretieren. Macht auch Spaß, muss man auch machen. Ja. Es ist unsere Pflicht. Da muss ich jetzt wirklich kurz für 2 Sätze mal wieder leider politisch werden. Es ist unsere Pflicht, besonders als deutsche Staatsbürger, ist es unsere Pflicht, ständig unser Umfeld, unsere Kultur, alles, was wir tun, auf rechtes Gedankengut zu scannen.
Jo.
Ja.
Das ist unsere Scheißpflicht.
Sehe ich ganz genauso.
Aber man muss auch nicht überall immer mit zwanghaft irgendeine Nazi-Scheiße reininterpretieren, weil das, worüber wir gerade sprechen mit Mowgli, dass der Mensch ihn kaputt hat, das ist ja im Prinzip eine linke Story. Also wenn du kaputt bist, bist du deswegen kaputt, weil das System dich kaputt macht.
Ja, das ist ja das, was wir sehen da.
Also dass die Story trifft da auch, wie schon gesagt, eine humanistische Aussage. Mowgli ist von Natur aus eigentlich ein wirklich guter Dude.
Ja.
Weil er noch keinen Kontakt mit dem bösen
Menschen
hatte. Mit dem System.
Wollte gerade sagen, mit der Kultur.
Kultur.
Genau.
Ja.
Aber es ist ja nicht der Mensch an sich, der das Problem ist, sondern die Kultur, die der Mensch geschaffen hat.
Ja, aber gerade sagen, dass die Shere Khan wahrscheinlich anders.
Aber der ist ja Opfer dessen geworden.
Ja, genau, der ist ja Opfer dessen geworden. Das ist so geil, das ist der Einzige, der halt wirklich, der eine begründete Angst sogar hat. Ich finde, der ist gar nicht der Böse der Geschichte, der hat eine begründete Angst.
Ich kann vollkommen verstehen.
Ja?
Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo ein Sprecher die These vertreten hat, dass Mowgli der Bösewicht ist und Shere Khan der Gute.
Im Prinzip falsch ist das nicht.
Wenn man Bock drauf hat, mal wieder die Scheiße draus zu interpretieren, könnte man das so sehen. Nein,
also ich meine, also ich sag nicht, dass es richtig ist, aber es ist definitiv nicht falsch.
Es ist ja,
weil Shere Khan ist, haben wir ja am Anfang der Folge schon gehabt, brutal traumatisiert.
Bist du glücklich? Ich bin zumindest nicht unglücklich.
Ja, genau so. Shere Khan ist brutalst traumatisiert,
ja.
was in einem John Favreau-Film noch viel schöner dargestellt ist mit diesem kaputten Gesicht. Hat er in einem alten Film, hat er eine Narbe, ne?
Nee, der hat gar nichts.
Hat er gar nichts?
Nee, oder? Der hat gar nichts.
Im Disney-Film.
Nee, stimmt.
Im Disney-Film hat er gar nichts, ne? Nee, aber in einem John Favreau-Film hat er halt diese Narbe, dieses kaputte Gesicht. Da wird die Motivation halt sehr viel deutlicher, sehr viel schöner gemacht. Und deswegen kann ich Shere Khan vollkommen verstehen. Und gerade, wenn man die Geschichte jetzt aus diesem Zeitkontext sieht, dass, sagen wir jetzt mal, der Mensch innerhalb des Dschungelbuchs ist das British Empire.
Ja.
Oder die East India Trading Company, die ja noch viel schlimmer war als das British Empire.
Ja.
Mhm. Also das Auswuchs dessen.
Oh, über die können wir mal bei Fluch der Karibik reden.
Ja. Und die Dschungelbewohner.
Das war ein gigantischer, großer Konzern damals.
Die waren zeitweise mächtiger als der eigentliche Staat.
Ja. Also East India Trading Company, das war
eine Handelsflotte von Schiffen, eine Firma im Prinzip.
Das war eine Firma.
Das war mächtiger war als das British Empire.
Die hatten eine eigene Armee.
Das war
ne?
die also Handelsflotte. Das war auch richtig hart, die im Prinzip kaputt zu machen.
Da müssen wir uns dezidiert nochmal mit in Richtung Recherche bewegen, bevor wir jetzt hier Blödsinn erzählen. Aber so, was ich aus Film und Fernsehen weiß, Tabu war das, ne? Wo das sehr schön aufgegriffen wurde.
Ja.
Egal. Jedenfalls.
Jo. Also Tabu, die genau, Serie auf Prime mit und von Tom Hardy übrigens, die ist sagenhaft gut.
Ja. Jedenfalls hast du den Mensch als das British Empire und auf der anderen Seite halt eben die indischen Ureinwohner, die praktisch als das Dschungelvolk symbolisiert wird durch das Dschungelvolk, ne? Also eine funktionierende
eine mögliche Deutung, ja.
Genau, ja, also kommt mir jetzt gerade spontan, deswegen wollte ich da gerade drüber reden. Finde ich ganz spannend. Die da halt in Harmonie leben mit ihren Regeln, mit sehr konservativen Regeln, okay, aber das, was heißt okay, aber
die
das macht erstmal Sinn, so, ne? Die funktioniert, die leben da so, machen so ihr Ding, sind eins mit der Natur, haben aber trotzdem stringente Regeln und so sieht's aus. Und jetzt kommt jemand vom British Empire als Kind zu denen, die nehmen die auf, weil das gute Leute sind. Und dann kommt das British Empire. Und der Einzige, der bisher das British Empire gesehen hat, ist Shere Khan. Und der hat gesehen, was das British Empire mit den indischen Ureinwohnern macht.
Oh yeah.
Und er kommt halt zurück, und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, dass das Shere Khan eventuell wirklich nicht der Böse der Geschichte ist, nur aus der Perspektive von Mowgli der Böse ist.
Er verteidigt sich halt, der so hat, wie wenn nein, Invasoren bei uns. Ja, natürlich. Das ist so, Alter, wie würden wir reagieren, wenn morgen Dänemark bei uns einfallen würde? Wir würden uns verteidigen.
Du musst es ja krasser sehen, ne? wenn jetzt morgen, keine Ahnung, ich will jetzt keine Länder nennen, aber sagen wir mal, wenn jetzt morgen Aliens angreifen würden und vorher kommt ein Alien zu uns und sagt, Leute, nee, erstmal nehmen wir ein Baby-Alien auf, dann kommt ein Mensch an und sagt, hör mal, ich kenne diese Aliens, dieses kleine süße Wesen. Und vor allem dessen Verwandte, die kommen hier hin und bringen uns alle um.
Sind brutale Invasoren.
Ja. Genau, aus der Sicht dieses Baby-Aliens und der Mutter, die dieses Baby-Alien säugt, was ein super Film wäre, by the way. die sehen das natürlich.
Superman?
Ja. Scheiße, ja. Fuck. Scheiße. Ja. Mist, ey.
Sehr so geil. Klar kennt das auf jeden Fall, auf jeden Fall die ein oder andere Muttermilch
gekostet. Scheiße, Mann, ich bin meiner Zeit echt hinterher. Ja. Jedenfalls, weißt du, aus der Sicht von Superman ist natürlich, okay, das hakt jetzt, aber weißt du, aus der Sicht dieses Aliens und dessen Mutter ist natürlich der Typ, der das Alienkind töten und verstoßen will, der Böse, keine Frage.
Ja.
Aus der Sicht der restlichen Menschheit ist er vielleicht ein Spinner und ein Prophet, aber einer, der Recht hat.
Ja. Ne?
Da geh ich vollkommen mit. Kann man so interpretieren? Finde ich recht schlüssig, muss ich sagen.
Gehe ich vollkommen mit. Aber am Ende muss ich auch immer sagen, lest einfach mal das Buch.
Ich bin mega begeistert, auf jeden Fall, was hier schon für Gehirnschmalz tropft. Eine weitere interessante Deutungsebene, die, glaube ich, jetzt nicht ganz so viel hergibt, aber die ich auch super spannend finde, ist das Motiv des verlassenen und einsamen Kindes. Mowgli wird in der Story geradezu überschüttet mit Vater- bzw. Elternfiguren. Mhm. Wir haben das Wolfsrudel, seine Wolfseltern.
Und seinen truckerfahrenden Wolfsvater.
Wir haben Bagheera, der eine Art Mentor für ihn ist. Bagheera ist übrigens in der Originalstory von Menschen gefangen genommen worden früher. Daher kennt er ihre Gebräuche.
Ah,
ist dann freigekommen.
Stimmt.
Und wieder in den Dschungel.
Und ist nicht gegen Menschen?
Nein.
Nee, Bagheera ist relativ vernünftig. Aber er ist durch sein Wissen über die Gebräuche der Menschheit, hat er einen Wissensvorsprung vor den anderen Tieren des Dschungels. Das ist einer der Gründe, wieso er so ultra ist.
Dazu habe ich noch kurz eine Frage dann zu Bagheera, weil ich habe das Buch nie gelesen.
Bagheera ist scheu zum Beispiel halt auch. Der zeigt so die typischen Anzeichen, wenn du halt irgendwo ein Tier siehst, was schon mal mit Menschen Kontakt in irgendeiner Weise, einen negativen Kontakt hat, die flüchten halt so. Und Bagheera weiß, also Bagheera informiert auch immer alle Mögliche darüber, was die Menschen im Prinzip, wozu die Menschen in also der Lage sind.
Okay, aber jetzt, also meine Frage ist jetzt, wenn Bagheera Menschenkontakt hat, hat er der positiven oder negativen Menschenkontakt?
Negativen, denn er wurde gefangen genommen und konnte sich aber aus dem Käfig befreien. Er hasst die Menschen nicht, aber er weiß, dass es klug ist, sich von ihnen fernzuhalten.
Okay, also der wurde jetzt nicht so traumatisiert wie Shere Khan, dadurch, dass sie versucht haben, ihn zu töten.
Er wurde in Anführungszeichen nur in einem Käfig gefangen gehalten. Genau, also wir haben das Wolfsrudel als Vaterfigur, war Vaterfiguren, Bagheera, Baloo als eine Art Mentor. In gewisser Weise könnte man sogar Shere Khan als so eine Art fiese Vaterfigur interpretieren. Mhm. Und beim Autoren Rudyard Kipling war es wohl genauso, dass seine Eltern, wohlhabende Engländer im Ausland, die haben nicht viel Zeit mit ihrem Kind verbracht. Mhm. Natürlich wurde er von Hausmädchen und von Bediensteten
großgezogen.
Ja, ja. Also auch, er wurde auch mit irgendwie nicht ganz richtig sich anfühlenden Vater- und Elternfiguren überschüttet. Und es gibt einen Haufen Leute, die sich beschäftigt haben mit der Biografie dieses Autoren. Und es gibt ein paar Biografen, die in Shere Khan praktisch seine Haushälterin sehen. Er soll seine Haushälterin gehasst haben, sein Kindermädchen. Die soll echt eine üble Sau gewesen sein, die echt ziemlich streng zu ihm war. Und er soll, die sind der Meinung, dass er Shere Khan dass er sie in Shere Khan verarbeitet hat.
Witzig, ich habe eine, weil du das gerade sagst, ich habe eine Charakteristika gefunden, die ich ziemlich witzig fand, so gemünzt auf die Neuzeit, ne? Dass auch gesagt wird, sein Wolfsrudel, Moglis Wolfsrudel ist sein Elternhaus. Mhm. Dann Bagheera ist sein Grundschul- bzw. so Gymnasial- und Highschool-Lehrer und solche Sachen. Baloo und Louie sind dann seine besoffenen Studienkumpels, seine WG-Leute, seine Kommilitonen, die auch pansexuell sind, weil Baloo sich ja auch als weiblichen Orang-Utan verkleidet.
Pansexuell. Ach so, aber wir sind jetzt bei Disney, ne? Bei dem Buch, okay.
Und Shere Khan ist sein Chef dann.
Also
die ganze Station, die er durchmacht, sind im Prinzip so bis zum Erwachsenwerden. So, du musst dich gegen deinen Chef mit Feuer, weißt du, bewahren. Feuer gegen Feuer.
Scheiße, man, in der WG mit King Louie und Baloo würde ich auch wohnen wollen, ey. Also, die ganzen Tag nur skaten, Alter. Also,
ey. Ja, ich eher die anderen Sachen dann.
Nicht, mein Lachen gerade nicht falsch interpretieren. Papayas essen. Also nicht, dass ich was, also pansexuell.
Überzuckern an Papayas.
Pansexuell heißt ja, dass man auf alles steht. Ja. Also jetzt nicht auf Möbel und so, aber halt auf jede Art von Geschlecht und jeden Menschen im Prinzip, ne? Ja. Ich finde das so geil, dass, also nichts gegen Pansexualität, ich unterstütze das, aber ich finde das so witzig, dass so Literaten, wenn jemand nur ein bisschen frivol ist, ihn gleich als pansexuell interpretieren.
Tja, ein Schicksal, das dir auch bevorsteht, Fred. Wart mal ab, bis die Kack und Sack in wirklich 1000 Jahren gefunden werden.
Ja. Ah, der Autor der Kack und Sack-Geschichten, dieser Frederik Hilke, war definitiv pansexuell. Genau.
Also laut Religionsführer Ohme sagen wir Folgendes.
Scheiße. Ja, es gibt also zu einer Geschichte wollte ich noch kurz was sagen, und zwar diese Geschichte, dass der Mensch von Geburt an seine Umwelt unterjocht.
Bei Kindern schon angefangen, die unterjochen ihre Eltern.
Da gibt es ein paar Sachen, die in der Originalstory nicht passiert sind, aber die in Neuinterpretationen eine Rolle spielen. Zum Beispiel zerstört Mowgli die Ruinenstadt. Sowohl im Disney-Film als auch in The Jungle Book, im Remake, zerstört er die Ruinenstadt bei den Affen. Oder am Schluss rennt Shere Khan im Disney-Film mit dem brennenden Zweig einfach weg. Wir sehen nicht, was danach passiert, aber wir nehmen an, dass er einen fetten Dschungelbrand auslösen könnte. In The Jungle Book sehen wir das sogar. Da gibt's eine super spektakuläre Szene am Ende, wo wirklich ein Waldbrand ausgelöst wird durch den letzten Kampf. Ja.
Wird der nicht ausgelöst, weil er wie so ein olympischer Läufer mit seiner Fackel durch den Wald rennt und dabei den Funken
genau,
verliert?
Also, genau, aber auf, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber es wird auf jeden Fall ein fetter Waldbrand gezeigt.
Aber das ist doch auf Interpretationsebene Gold.
In der Jungle Book,
hier der
Amazonas
Mensch,
brennt, die Lunge unserer Welt. Was übrigens Schwachsinn ist, aber egal.
In ja, aber
nee, was 85% des Sauerstoffs werden durch Algen erzeugt.
Nee, das meine ich nicht damit, sondern lass uns darüber jetzt einfach nicht reden.
Ja, nee.
Es ist schrecklich, dass der Amazonas brennt.
Definitiv, ja.
Darauf wollte ich aber nicht hinaus, sondern nein, das ist wieder so herrlich symbolisch. Der Mensch hat seinen ersten Kontakt zur Technologie, der allererste Kontakt. Ja. Und was macht er? Brennt einfach einen ganzen Lebensraum nieder.
In der Jungle Book gibt es
deswegen
einen,
dürfen wir Skynet nicht haben.
In der Jungle Book gibt es einen Bienenstock, der an einer Klippe ist. Und Baloo zeigt Mowgli, dass man da hinklettern muss, um Honig zu naschen. Und dann geht man wieder weg. Und immer wenn man Bock auf Honig hat, muss man die Klippe runterklettern und Honig naschen. Mowgli, Mensch wie er ist, kommt auf folgende Idee. Ey, das ist doch voll scheiße, wenn wir den Bienenstock da hängen lassen und immer da runterklettern müssen. Wir schlagen den ganzen Bienenstock einfach ab und nehmen den mit in die Höhle, dann können wir tagelang naschen. Aber der Bienenstock ist dadurch tot und kaputt. Mhm. Also nachhaltiges Verhalten eher nicht als Mensch.
Okay, dazu muss man sagen, Mowgli ist ein kleiner Junge, aber trotzdem.
Ja, ja der
aber trotzdem in seiner Funktion als was er ja haben soll als wie kann man so schön sagen, als nobler Mensch, er teilt. Und er kümmert sich um andere.
Trotzdem, ja, aber er macht's scheiße. Er
tankt halt
seinen Wagen mit purem Öl.
Die Grundaussage bleibt.
Scheiße, es ist scheiß sich selber einen Tank. Ja.
Die Story trifft die Aussage, dem Mensch ist es inhärent angeboren, von Natur aus in die Wiege gelegt, dass er seine Umwelt ausbeutet.
Ja, er will das Richtige, er macht's aber falsch. So,
ja.
Können wir uns da
genau. Also er will Baloo helfen, an Essen zu kommen und zerstört dabei im Prinzip die regenerative Fähigkeit seiner Nahrungsquelle.
Ja, ne? Ja, ganz genau. Ja. Wow. Puh, das ist aber jetzt ein bisschen düster. Und deep und düster. Ja, Leute, also mal wieder eine Story, an der man sich reiben kann, liebe Hörer. Sehr vieldeutig. Wir könnten stundenlang jetzt noch über die Scheiße weiter diskutieren, wenn wir uns da reinkriegen.
Wir haben noch nicht einmal über K gesprochen.
Die Schlange.
Die Schlange, ja. Und warum sie ausgerechnet amerikanisiert gut sein musste.
Ja, oder warum sie in eine Frau in der Grundgeschichte ist.
Ja.
Mhm. Obwohl mich ja interessieren würde, ist es in einem Buch auch eine Frau? Oder fingen die Filme damit an?
Oh, das weiß ich nicht mehr. Im Buch ist es einfach nur eine Schlange, weder Mann noch Frau.
Nee, dass es zur Frau gemacht wurde, kam erst dann bei The Jungle Book von John Favreau.
Nee. 1942 war es auch schon eine Frau.
Echt?
Ja.
Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
Ja. Nee, und vor allem, wenn ich mich recht entsinne, in dem hier mit Jason Scott Lee 1994, wenn ich mich recht entsinne, wurde sie auch immer als DK bezeichnet.
Mhm. Aber übrigens, es gibt noch ganz kurze interessanten Einwurf, weil Fried schon die Ukulele in der Hand hat. Es gibt auch die Vermutung, dass Kipling sich nicht nur hat rein aus imaginären vorwissenschaftlichen Gründen halt zu dem Dschungelbuch hat inspirieren lassen. Und zwar wurde 1867 tatsächlich aus dem indischen Dschungel ein Wolfsjunge.
Alright.
Ein Wolfsjunge gefunden. Ja, er wurde, der wurde 1867 von Jägern in Indien tatsächlich unter Wölfen gefunden. Der lief auf allen vier Beinen, war 6 Jahre alt ungefähr, wurde von den Jägern dann gekidnappt, die mussten das gesamte Wolfsrudel töten, weil er sich in der Höhle versteckt hatten, die alle Wölfe töten mussten, damit die den da rauskriegen werden.
Das ist mega tragisch, Mann.
Lass die scheiß Wölfe in Ruhe.
Das war seine Familie, Mann.
Ja, vor allem nachdem die Wölfe tot waren, haben sie ihn immer noch nicht aus der Höhle rausgekriegt, die haben ihn ausgeräuchert, damit er da rauskommt.
Das sind Menschen, Alter.
Ja.
Das sind Menschen.
Wie gesagt, der Junge war gerade mal 6 Jahre alt, wurde in ein Waisenhaus gebracht, getauft auf den Namen, dann auch getauft und dann auch auf den Namen Dina Sunny Shah.
Religion ist so toll.
Und der hatte tatsächlich bis zu seinem Tod, der ist auch nur irgendwie 34 oder so geworden, hatte der Schwierigkeiten darin, halt einfach ein Mensch zu sein. Also es gab wirklich in Indien zu dem Zeitraum, 20 Jahre bevor das Dschungelbuch veröffentlicht wurde, gab es wirklich in der Gegend von Kipling, gab es den Wolfsjungen. Er hatte Schwierigkeiten, Mensch zu sein. Er aß nur rohes Fleisch, wetzte seine Zähne an Knochen, hasste es, Kleidung zu tragen und hat nie sprechen gelernt, sondern hat immer, wenn ihm was missfiel oder er sich bedroht gefühlt hat, das originale Knurren von Wölfen imitiert.
Krass.
Er lernte dann später irgendwann auf zwei Beinen zu laufen, adaptierte Kleidung und gekochtes Essen. Aber die in dem Waisenhaus sagten dann auch, dass sie gehen davon aus, dass er das nicht gelernt hat, um sich, weil er es wollte oder weil es zu seinem Alltag gehörte, sondern sie führten es auf seinen Überlebensinstinkt als Wolf zurück.
Ja.
Wenn ich das nicht mache, sterbe ich.
Rudellogik.
Und deswegen hat er angefangen, Kleidung zu tragen, gekochtes Essen zu essen und naja, alle anderen Dinge halt zu tun, auf zwei Beinen zu laufen zum Beispiel, dann diese Sachen zu tun. Tatsächlich, es wurde später im Dschungel dann noch ein anderes Waisenkind, also ein anderes Kind gefunden, was im Dschungel überlebt hat. Das war sein einziger Freund. Und von dem wurde er dann nämlich der Mentor.
Ist ja abgefahren, ey. The real Mowgli.
Ja.
Also Moment, das heißt Mowgli, also the real Mowgli hat einen anderen Mowgli unterrichtet.
Ja, wurde eigentlich zu Baloo mehr oder weniger. Was auch witzig ist, weil tatsächlich, was heißt witzig, aber der Dina Sanichar hat sich eine sehr menschliche Eigenschaft zugute gemacht. Der ist ziemlich süchtig nach Zigaretten geworden.
Echt?
Ja, der war wohl richtig harter, starker Quarzer.
Naja, der wird relativ
Stress gehabt haben.
Ja, also relativ viel Stress gehabt haben, sehr stark im Affekt. Also ich denke mal, wenn der war vermutlich sehr leicht reizbar, sehr schnell verliebt, sehr schnell alles.
Denke ich auch.
Also sehr, einfach sehr stark im Affekt.
Ja.
Und wird vermutlich, einfach weil nie gelernt und nie adaptieren wollen, auch eine relativ schwache Impulskontrolle gehabt haben.
Das denke ich.
Und Mensch mit einer schwachen Impulskontrolle, das ein großes Beispiel sitzt hier gerade, neigt zur Sucht. So, ne? Und Zigaretten sind dann halt eben ein Problem.
Also mich?
Nein, ich meine mich.
Ach so.
Also ich rauche ja auch.
Ja.
Und ich bin relativ schwach in Sachen Impulskontrolle, deswegen bin ich übergewichtig und Raucher. Und weißt du, wenn du halt. Ja, ihr wisst
mal. Ja, ich verstehe
das doch. Ich brauch das gar nicht weiter ausführen.
Ich kann vollkommen
deswegen
verstehen,
was halte ich das nur für logisch, dass der den Süchten nicht abgeneigt
hat. Aber die Parallele ist halt so krass. Und wie gesagt, der Typ ist nur 34 geworden, ist am Ende dann in Indien an Tuberkulose gestorben. Und tatsächlich.
Ah, scheiße.
Und tatsächlich gab es in Indien zu dieser Zeit, in der das Dschungelbuch halt auch entstanden ist, sehr viele solcher Geschichten. Also es wurden mehrere wirklich Säuglinge und Kleinkinder im Wald gerettet, die von Tieren adoptiert wurden. Wie krass ist das denn bitte?
Also die letzte Geschichte, von der ich gelesen habe, ich habe mich da nicht reingelesen. Ich bin dann einfach nur drüber gestolpert, als ich irgendwie das Dschungelbuch mal gegoogelt habe.
Kipling.
Das war 2016, ein Mädchen, das von Affen aufgezogen wurde. Ja. Aber die war noch nicht so alt.
Ich habe sogar noch eine Geschichte gefunden, das war total geil. Ein Junge in Russland, der ist von der Gruppe wilder Hunde aufgenommen worden.
Gut,
und hat sich, und hat sich, und hat sich aber unter diesen Hunden so hochgearbeitet, dass dieses Rudel verreckt ist, nachdem er ins Waisenhaus gekommen ist, weil davon ausgegangen wurde, Alter, der war wahrscheinlich deren Alpha-Tier.
Das ist ja schräg.
Das musst du mir überlegen. Der soll dem Rudel wohl, also diesem Hunde, wie sagt man, Hundehaufen, Hunderudel, ich weiß es nicht. Er soll ihm wohl regelmäßig halt irgendwie Essen und Nahrung gegeben haben, weswegen die halt ihn dann als seinen akzeptierten und ihn, weil er Nahrungsbeschaffer war, sollen sie ihn als sein Alpha-Tierchen akzeptiert haben.
Abgefahren.
Überleg dir das mal. Und es gibt sogar in der Sahara gab es ein Kind, was von Straußen aufgezogen, also adoptiert Echt? Und aufgezogen worden ist. Ja, der hat schnelles Rennen von Straußen und so eine Scheiße halt irgendwie gelernt. Da gibt es ganz waghalsige Geschichten. Also der konnte jetzt nicht Usain Bolt-mäßig schnell rennen, weil der wurde von der wilden Familie der Steroide angenommen. Aber ich finde das total heftig. Straußen.
Wow.
Die cool lahmsten Tiere der Welt, obwohl bei Scrubs waren die echt geil.
Ja, aber das abgefahren mit der Nummer, wo dieses menschliche Kind dann zum Alpha-Tierchen wurde, weil das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, am Ende der Originalstory, als Mowgli in den Urwald zurückkehrt, wird er tatsächlich zum Alpha-Tier, zum Anführer des Wolfsrudels und damit in dieser Logik im Prinzip zum Herrscher des Dschungels.
Wahnsinn.
Wow.
Na gut, hat er sich auch erkämpft, ne?
Wie gesagt, Kipling zum Beispiel auch dem nachgesagt hat, dass er sich an dieser Geschichte so stark orientiert hat. Ich weiß gar nicht, ob du es gerade gesagt hast, Fred, aber der Kipling hat zu der Zeit, der hat angefangen als Journalist zu arbeiten. Das heißt, wenn das in der Gegend irgendwie aufkommt, dann wusste der davon. Definitiv.
Ja, ich meine, eine Geschichte kannst du kaum geheim halten.
Ja.
Also auch damals schon nicht.
Ja.
Das ist damals schon nicht. Wir reden ja von Ende 90. Jahrhunderts. Ja. 90. Von dem, Jahrhundert, da gab es schon sowas
wie Zeitungen. Von dem Dina Sanichar, also S-A-N-I-C-H-A-R, sein Nachname. Von dem gibt es übrigens auch Bilder. Das müsst ihr euch mal angucken. Auch von seinem jahrelang auf vier Füßen gelaufe.
Buchstabe nochmal?
Der Dina, D-I-N-A und dann S-A-N-I-C-H-A-R.
Ich finde es immer...
Von dem gibt's richtig, richtig krasse Fotos auch, verkümmert halt auch seine Hände halt auch einfach sind von diesem immer auf vier Pfoten laufen, auf vier Beinen,
vier
Gliedmaßen laufen.
Ich finde es so wunderbar, uns drei Kartoffeln dabei zuzuhören, wie wir uns an indischen Namen einen abbrechen.
Ja.
Hübsch war er nicht.
Nee. Der Wolfskind halt.
Ja, das
ne?
sind halt auch uralte Fotos, ne?
Ja.
Wow. Muss man mal gucken. Ja,
1867, ne? Das ist krass, dass es von dem Fotos gibt, Mann.
Wow.
Jedenfalls, also ich sehe gerade, wenn man den Namen eingibt, es gibt tausende solcher Geschichten.
Mhm. Ja, ja.
Ich habe gerade schon mal in einem anderen Artikel hier währenddessen gelesen, dass es halt auch super viele Widerlege gibt. Und was ich ein sehr schönes Statement fand, von irgendeinem Waisenhaus, dass selbst bei Geschichten, bei denen das wahr ist, dass Kinder irgendwie für einige Zeit bei Tieren gelebt haben, dass das ganz furchtbare Fälle von Misshandlung der Eltern und Verwahrlosung ist. So, ja, im kulturellen Sinne ist das Verwahrlosung. Im biologischen Sinne leben die Kinder noch und denen geht's eigentlich nicht so schlecht.
Sie leben noch. Naja,
ja,
das ist schon...
Du wärst also, ein toller Jugendamtbeauftragter.
Also wie ihr schon gesagt habt, solche...
Im biologischen Sinne leben die Kinder also, aber noch.
Solche Fälle gibt es auch heute noch, deutlich seltener, aber und diese Kinder, die da unter den Tieren aufgewachsen sind, die haben halt meistens wahrscheinlich schmerzhafte Deformationen an den Gliedmaßen, genau, weil der Mensch ist halt einfach biologisch nicht dafür gemacht, auf vier Beinen zum Beispiel zu laufen oder in so engen Höhlen rumzulaufen. Aber die können halt nichts dafür, die sind so aufgewachsen und sie leben noch.
Hey, wir sind auch nicht dafür gedacht, nur 8 Stunden am Tag auf einem Stuhl zu sitzen.
Das ist absolut korrekt.
Ja. Ja, und deswegen haben wir Rückenschmerzen und ähnliches. Also,
Sitzen ist ja bekanntlich das neue Rauchen.
Ja. Sitzen ist das neue Rauchen.
Nee, ist wirklich
ich
so.
Ich bin ja für das Liegen das neue Sitzen ist und Sitzen das neue Stehen, aber das ist eine andere Geschichte.
Der Spruch ist so scheiße, Alter. Sitzen ist das neue Rauchen. Naja, Leute, kommen wir mal zu einem... Kommen wir vom Update im Dschungel, kommen wir zum Update im Kack- und Sach-Premium-Kanal.
Vom einen Dschungel in den nächsten.
Aus dem Dschungel in den Dschungel, ne?
Ey, den Film hat das Kind geliebt.
Der ist super, ne?
Ja, Mann. Ja.
Also wie
oder unsere, George aus dem Dschungel.
Wie unsere teure Hörerschaft schon weiß, jetzt vielleicht an alle neuen Hörer, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Kack- und Sach-Stuff, könnt ihr uns mit die Geld unterstützen, mit echten Kohlen könnt ihr uns unterstützen. Die zentrale Währung des Dschungels könnt ihr uns geben beim Crowdfunding-Dienst Patreon, patreon.com/kack-und-sach. Oder ihr geht auf unsere Website kackundsach.de, da ist das verlinkt, gleich auf der Startseite. Und wenn ihr uns da Minimum $3 im Monat gibt, könnt ihr unseren Premium-Kanal mit Zusatzshit hören.
Ja.
Und da haben wir vor ein paar Tagen veröffentlicht eine ganz neue Folge unseres Formats Stuhlprobe. Das ist unser Quizformat, ja, wo wir unsere eigene dünnviskose Form von Wer wird Millionär zocken. Und da hatten wir wirklich... 2 tolle Themen. Wir haben immer 2 Themen pro Folge. Diesmal waren das historische Schlachten und Homosexualität. Die 2 Themen haben übrigens nichts miteinander zu tun. Haben sie doch.
Nee, wirklich. Ja. Die.
Und die kommen nicht von uns, sondern von
die fränkischen, Homokriege.
Genau,
die kennen sie nicht.
Die Hörer können sich bei Patreon die Themen auch wünschen. Und ja, tatsächlich hatte in der neuen Folge Richard eine interessante Frage für uns. Yeah!
Und zwar geht es um einen der größten Kriegstreiber der europäischen Geschichte, und zwar unser süßer kleiner Napoleon.
Mhm.
Einer Legende zufolge hat Napoleon wegen welchem körperlichen Leiden unter anderem die Schlacht um Waterloo verloren? A. Zahnschmerzen, B. Genitale Pilzinfektion oder C. Hämorrhoiden?
Also die Vorstellung, dass Napoleon mit seinem geilen Hut und seiner Uniform auf dem Pferd sitzt und ihm da hinten die Dinger aus dem Arsch raushängen.
Ist schon gut, ne?
Das ist gut. Zahnschmerzen oder Hämorrhoiden?
Boah, das waren alles Dinge, die mich damals hätten umbringen können, ne?
Eine Pilzinfektion auch, ey. Yeah.
Wichtigste Todesursache des Mittelalters, Pilzinfektion, wussten wir alle, ne?
Ja, wenn du die vor Ort wegfrisst, was willst du machen, du?
Oh Gott, ey,
Scheiße, das Bild will ich nie wieder los. Vielen Dank.
Ja, gerne. Schlaft gut.
Ja. Kannst du eine Hautcreme draus machen?
Ja. Halloween-Folge steht ja bald an.
Oh, scheiße, ey. Na gut, dann kommen wir damit feierlich zum Hörerfeedback. Gebt uns euer Feedback auf unserer Website kackundsach.de über das Kontaktformular. Und Leute, also ich nenne es mittlerweile die Toga-Krise. Was? So. Wir haben in unserer vorletzten Folge darüber gesprochen, dass wir Toga tragen. Also weiße Toga.
Stimmt, das war dein Gag am Anfang.
Ach so, ja.
Dann wurden wir berichtigt, dass es Togis heißt. Und jetzt hat sich Lisa, eine Latein-Lehramtsstudentin, eingeschaltet.
Oh, die Toga-Gate, ja.
Und mir ein Toga-Gate. So, und jetzt habe ich die Fresse dick, Leute. Jetzt habe ich die Schnauze voll verdammte Scheiße und habe in den Duden geguckt. So. Deutsch ist das Plural von Toga, Togen. Okay, geschenkt.
Echt? Togen?
So. Latein. Toga. Das Plural von Toga im Latein. Nominativ Togae. Genitiv.
War gar immer so falsch, ja?
Ja. Togarum. Dativ Togis oder auch Togabue.
Oh Gott.
Akkusativ. Oh, jetzt kann ich das nicht mehr lesen.
Ich kriege hier gerade einen Latein-Flashback.
Togas. Ja. Es gibt sogar.
Das, nicht den Ablativ.
Es gibt sogar das Ablativ Togabus. Und noch diverse andere Formen. So, und jetzt will ich nie wieder was von weißen Gewändern hören. Übrigens,
ja, so also Toge war doch dann wohl richtig.
Es stimmt beides tatsächlich, je nach grammatischem Fall. Ne? Im Griechischen übrigens Tivenos.
Also hast du es grundsätzlich erstmal verkackt, weil es gar nicht Toga heißt.
Ich werde sowas von bei der letzten Show von unserer Live-Show, will ich in der Toga auftauchen.
Ja, das war jetzt wirklich falsch. Es sind nur die zwei an. So, weißt du, über Kreuz.
Es gibt ja auch Hörer, die hören uns in 1,5-facher Geschwindigkeit. Für die war das normal.
Ja, das sind sowieso Perverse, wenn du mich fragst.
Ja. Ich finde das auch voll weird. Ich habe das mal ausprobiert. Ich komme darauf nicht klar, mich selber in 1,5-facher Geschwindigkeit zu hören.
Leute, wenn euch das anmacht, liebe Hörer, dann macht das. Hört uns in 1,5-facher Geschwindigkeit.
Wir können immer nur empfehlen.
Verzehrempfehlung ist es nicht. Nee,
wir können immer nur empfehlen, hört uns mal in halber Geschwindigkeit, da sind wir schon am Anfang besoffen.
Ja, Mann. Ja, Tobi, du kommst aus der Gegend rund um Nordrhein-Westfalen, aus einem wunderschönen Städtchen namens Kevela.
Genau.
Jetzt hat uns der Football Club aus Kevela, die Kevela Kings, angeschrieben.
Die kenne ich, ja.
Ja, und what? Die haben uns eingeladen, bei einem American Football Training von denen mal beizuwohnen.
Geil.
Und das ist doch nur eine Einladung, damit wir verdroschen werden, Mann.
Also, ich kenne die Kings, könnte sein. Ja. Obwohl, nee, stimmt nicht, ich kannte die mal. Also, vor ein paar Jahren war mein Bruder mal dabei, ein guter Kumpel von mir, der Tingel und so. Die haben da alle mal gespielt eine Zeit lang. Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwen kenne, der immer noch da spielt, aber das war mal eine Zeit lang echt so ein Ding bei uns im Freundeskreis, auch bei den Kings zu spielen. Ne?
Echt? Krass. Ja, die haben uns eingeladen, zu ihnen zu kommen zum Football-Training und so wie ich das verstanden habe, wollen die auch mit uns Bier trinken und eine Podcast-Folge über American Football mit uns aufnehmen.
Cool.
Vielen Dank für die Einladung. Noch sind wir nicht der American Football-Podcast, noch.
Naja, wir können eine Folge über Blue Mountain State machen.
Ja, oder
Blue Mountain State.
Oder was gibt's für einen schönen Football für gegen Blue jede Mountain Regel State. Gegen jede Regel mit Adam Sandler.
Oh ja, ja.
Nee, aber erstmal vielen Dank für die Einladung. Wenn ich das nächste Mal in Kevela bin, sag ich dir nochmal Bescheid. Vielleicht habe ich dann Bock, mich mal so ein bisschen vermöbeln zu lassen.
Geiler Scheiß. Wenn du mal wieder in Kevela bist, da gehen wir zu dritt hin, Mann. Ey, da habe ich voll Bock.
Weihnachten zu meiner Mom?
Ja.
Aber da spiele ich kein Football.
Das ist im Sommer nächstes Jahr. Weihnachten bin ich oft bei deiner Mom.
Wir haben zu unserer griechischen Mythologie-Doppelfolge sehr viele Hörerzuschriften gekriegt, Menschen, die Sachen ergänzen wollen und sagen, hier gibt's noch eine kleine Story, die ihr vergessen habt, hier gibt's noch ein Detail, das man noch zusätzlich sagen kann. Kann ich jetzt einfach nicht vorlesen, ist viel zu viel. Aber mit einer Hörermail möchte ich die Griechennummer dann doch nochmal abschließen, die ich sehr schön fand.
Übrigens, vielen Dank für diese ganzen Zuschriften. Wir wissen, wir haben einiges ausgelassen.
Mussten wir,
weil das ist ein zu weites Feld.
Tobi42 schreibt, hey Leute, Gratulation zu den beiden griechischen Mythologie-Folgen.
Bist du das aus der Zukunft, Tobi?
Eins ist mir beim Hören aufgefallen, Ich habe bei der ersten Folge viel gelacht über all die Freaks und bin dann langsam, vor allem in der zweiten Folge, aber nachdenklich geworden. Jetzt glaube ich, dass wir in letzter Zeit als Zivilisation doch um einiges vorangekommen sind. Ich bin überzeugt, dass Zeus während der letzten 3000 Jahre hauptsächlich als cooler Stecher bekannt war. Dass der eigentlich ein gestörter Triebtäter war und eigentlich Hilfe gebraucht hätte. Ich denke, die Idee ist eher jung.
Ja, unter den Göttern gab's, nee, Asklepios hat er ja leider kaputt gemacht.
Ja, genau, das, das dient eigentlich als Beweis genug, dass der Mann hätte Hilfe brauchen können.
Ja, er hat seinen eigenen Therapeuten gesappt.
Tobi42 schreibt weiter, Fun Fact, in der BRD, also in der Bundesrepublik Deutschland, wurden Vergewaltiger bis 1997 nicht bestraft, wenn sie mit dem Opfer verheiratet waren.
Ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gelesen.
Übel. Ich habe selber zwei Töchter und der Gedanke, dass ein Vater dem Herakles seine Töchter als Sexobjekte zur Verfügung stellt, erscheint mir zuerst nicht ganz plausibel. Bis mir klar wurde, das war einfach so. Wie wenn man jemandem sein Auto leiht. Bitte nicht zu hart treten und irgendwann funktionsfähig zurückgeben. Hey, und wenn man die Karre dann wie bei Herakles sogar noch vollgetankt zurückbekommt, way to go.
Okay, das ist so falsch ausgedrückt, dass ich das gerade mega feier.
Also brutal, wie gesagt, brutales Thema. Ist, meint er natürlich auch ironisch, er schreibt nämlich weiter, also Leute, vielen Dank auch, dass ihr aus mir in 8 Stunden einen Feministen gemacht habt. Macht weiter so, bleibt dem gepflegten Fäkalhumor treu, ich freue mich auf die nächsten Folgen, liebe Grüße, Tobi.
Tittenficken Quark.
Tschüss, Tobi. Willkommen im alten Griechenland. Ich habe gar kein Bier mehr.
Ich auch nicht. Ich merke auch gerade, dass mir das dritte Bier gerade
in den Schädel steigt.
Ja, ich habe heute sehr wenig. Dito.
Wollen wir noch eins
trinken? Ja, auf jeden Fall.
Gehst du zwei holen?
Ja, ich hole noch eben zwei holen.
Ja, solange lese ich mal die Hörermail von der Sarah vor. Hallo ihr drei, ich höre mir gerade alle Folgen von euch an. Ich bin gerade bei Folge 51 James Bond.
Oh.
Okay, jetzt kommt ein bisschen Shit, also ein bisschen Gegenwind gegen uns. Ich finde es super, dass ihr die Rolle der Frauen ebenfalls analysiert habt.
Ich hab Bier!
Aber ich finde es schade, dass ihr homophoben und rassistischen Ansichten den Raum gebt. Zum Beispiel, es ist schwachsinnig, wenn James Bond schwarz oder schwul ist, genauso wie wenn Harry Potter schwarz oder Asiat wäre. Mit Tradition und Geschichte wurden schon viele Sachen in der Welt begründet bzw. fortschrittliches Gedankengut abgelehnt. Nichtsdestotrotz liebe ich euren Podcast und es gibt unglaublich viele Momente, in denen ich laut loslachen musste. Ich bin gespannt, was mich doch alles erwartet und hoffe wirklich, dass es nie ein Ende finden wird. Kackige Grüße, Sarah.
Okay, du hast recht.
Haben wir bei Bond gesagt, dass das ein Weißer sein muss? Das kann sein, dass wir das gesagt haben.
Ich weiß es gerade nicht genau, aber
ich habe vor kurzem erst meine Meinung geändert, was Vorlagen angeht. Lass mich mal erst. Also jetzt nicht, dass ich da generell immer so ein Nazi war und immer wollte, dass die Verfilmungen genauso sind wie die Vorlage, sondern es war tatsächlich bei einer Oscar-Verleihung, ich glaube, es war Jimmy Kimmel, der die da moderiert hat, der dann erzählt hat, bla bla bla, ein Comic hier und da. Und dann eben they said Superman can't be black and Superman can't be gay. You know why he can't this? He just isn't it. You know what he isn't either?
Fictional.
Real. Und ja, das stimmt. Ja. Also ich habe, was das angeht, meine Meinung völlig geändert.
Ja,
also,
das Ding ist halt, prinzipiell stimme ich dir auch zu und ich weigere mich auch...
selber ist mein Traumkandidat.
Ich weigere mich auch ein bisschen dahingehend, das zu akzeptieren, zu sagen, dass wir solchem Gedankengut halt in irgendeiner Art und Weise eine Plattform bieten, weil das tun wir halt einfach nicht.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob wir sowas gesagt haben. Ne?
Aber ey, das Ding ist halt, ich finde immer, man muss immer alles im Kontext sehen, weil was ich tatsächlich glaube, ist, dass wir das gesagt haben, aber in dem Kontext, dass, weil wir sind alle drei ziemlich ein Gegner davon, zu sagen, Änderung nur um der Änderung willen.
Das ist es halt.
Ja, weil der weibliche Ghostbusters-Film, ja, ich finde, sowas sollte es geben, aber nicht nur um die Ghostbusters weiblich zu machen.
Genau, ja.
Das ist nämlich der falsche Ansatz, weil das ist nämlich genauso in die andere Richtung sexistisch. Wenn, dann macht neue Figuren oder macht Figuren, die für sich selber stehen und selber stark sind und nehmt nicht etablierte Figuren, die einfach nur, angepasst angepasst werden. Das ist nicht richtig.
Ja, ey, das ist ein Thema, über das wir jetzt locker aus dem Stand 2 Stunden diskutieren können. Also was die Sarah hier meint, was ich daraus lese, sie will uns jetzt nicht vorwerfen, dass wir irgendeine rassistische Scheiße oder so verbreiten. Natürlich nicht, aber wir haben damals gesagt, naja, die Vorlage ist, James Bond ist ein weißer Typ, also lasst ihn doch auch in den neuen Filmen einen weißen Typ sein. Und
das Ding ist halt, er ist in der Vorlage, ist er Schotte.
Ja.
Er ist ein männlicher Schotte. Also, warum sollte das geändert werden?
Auch ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wie vehement wir das verteidigt haben. Ich habe in letzter Zeit irgendwie häufig Diskussionen mit Leuten gehabt und es ist halt ein Riesenthema in unserer heutigen Zeit, dass irgendwie Figuren neu interpretiert werden und dass plötzlich eine Figur schwarz ist oder eine Frau oder Italiener oder Dschungelkind oder was weiß ich wer oder das Kevlar plötzlich kommt.
Oh Gott bewahre.
Und wenn
James Bond aus Kevlar, mach ich morgen.
Und pass auf, wenn es jetzt, ich bin riesen Star Trek Fan und wenn es jetzt plötzlich eine neue Interpretation geben würde, wo Captain Picard eine schwarze Frau ist, würde ich im ersten Moment zusammenzucken. Nicht, weil ich was gegen schwarze Frauen habe, sondern weil eine Figur, die ich über viele Jahre in meinen Kopf gelassen habe und die ich liebe und die ich wertschätze, plötzlich äußerlich ganz anders ist.
Auf der anderen Seite, wenn sie ein anderer Captain wäre desselben Schiffes, wäre das ein völlig anderes.
Ist der Captain von der Star Trek Discovery nicht sogar eine schwarze Frau?
Später dann Mann, aber die Hauptfigur ist der erste Offizier Burnham, die ist eine Frau.
Ja, das Ding ist aber, ja, die Figur,
pass auf,
Picard.
Also, nee, was ich damit sagen will, Fans sind von Natur aus konservativ, weil die ihre Figuren so haben, bleiben lassen wollen, wie sie sie lieben. Aber was Sarah hier meint, ist, dass man aufpassen muss, weil mit dem Argument, das war halt früher so, deswegen machen wir es weiterhin so, wurde halt oft in der Geschichte der Menschheit Scheißdreck.
Definitiv.
Absolut.
Ja,
das ist richtig.
Absolut, da hat sie vollkommen recht.
Es ist kein Argument zu sagen, das war so und es ist in der Vorlage so.
Und
das
ganz,
ist kein
ganz Argument. Genau, aber ich finde gerade in der Kunst, das ist der falsche Ansatzpunkt.
Ja.
Das ist wie eine Petition bei Facebook zu unterschreiben online. Das ist die geringste Form des Widerstandes.
Ja, man muss das ein bisschen separieren. Auf der einen Seite, Ghostbusters ist ein absolutes Gegenbeispiel zu dem, was diese Thematik halt eben auslöst. Ne? Man muss jetzt nicht zwanghaft einen pseudo-feministischen Film daraus machen. Und der ist kein feministischer Film. Der
Ganz
Film
genau.
ist eine Katastrophe auf sämtlichen moralischen Ebenen.
Ja.
Das ist das eine Extrem, was passieren kann. Andere ist zum Beispiel, wenn James Bond jetzt von zum Beispiel Idris Elba gespielt werden würde, ey, ganz ehrlich, who cares?
Ja.
Weil der Charakter bleibt der gleiche. Und das ist halt eben das, was wichtig ist. Ja, jetzt ist er schwarz, aber du hast immer noch, wenn er dann einen britischen Akzent annimmt, ich weiß gar nicht, ist der Brite? Der ist kein Brite, ne? Das ist
Schotte.
Ich rede von Idris Elba.
Er ist Brite.
Ist er Brite?
Ja.
Ja, guck mal,
Engländer.
Dann hast du immer noch einen Briten, der immer noch charmant ist, immer noch gut aussieht und immer noch Agent ist. Ob er dann schwarz oder weiß ist, spielt überhaupt keine Rolle. Ob er schwul oder hetero ist, spielt keine Rolle.
Das Thema,
du veränderst die Figur dann aber nicht.
Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, und selbst wenn du die Figur änderst, James Bond hat eine krasse Änderung der Figur durchgemacht.
Das stimmt.
Als Daniel Craig den James Bond gespielt hat, wurde der Charakter grundlegend geändert.
Ja. Wurde plötzlich der Prügelbond.
Vom charmanten Playboy, der alles locker wegsteckt, zum gebrannten Kind, zum traumatisierten, brutalen Gewalttäter.
Ja, mehr oder weniger, ja.
Ja, stimmt,
und vor allem, sie feiern es nicht, dass es halt jetzt ein muskulöser Mann halt irgendwie ist. Ich meine, wie krass wurde das damals bitte? Ey, geil, es gibt bei den Bond-Filmen nicht die sexy Lady, das Bond-Girl, was aus dem Wasser steigt, sondern muskulöser Typ, der sexualisiert wird, der objektiviert wird. Halt eher als, sorry, aber wirklich ein Typ, der irgendwie gefühlt seit einem Jahr kein Zucker und kein Bier gegessen hat, Bier zu sich genommen hat, irgendwie da rauskommt mit einem Sixpack und mit Schultern und einer Brust, wo ich sag so, ja, nee, komm ich selber nie dran, aber sieht gut aus.
Was schräg ist, weißt du, diese Veränderung, diese inhaltliche Veränderung von Pierce Brosnan zu Daniel Craig, ist eigentlich ein viel krasserer Einschnitt als deren Sexualität oder Hautfarbe zu ändern.
Ja,
oder dessen Sexualität und Hautfarbe zu verändern.
Und deswegen sage ich, aber ja, gut.
Lass uns das Thema kurz begraben,
weil ich denke,
ihr wisst, was wir sagen wollen.
Ja, wie gesagt, um das zusammenzufassen, wir drei sind auf jeden Fall Gegner davon, Änderungen nur aufgrund der Änderung ist nicht richtig.
Genau. Ja, und es ist halt, am Ende ist es Kunst und Neuinterpretationen bringen uns weiter. Wenn wir nicht neu interpretieren dürfen, bleiben wir immer im Status quo hängen.
Außer Star Wars 8. Sorry, aber da bin ich konservativ. Okay.
David G. schreibt, liebe Kackis.
Ich finde 300 mit Frauen auch viel interessanter. Naja.
Liebe Kackis, David G. schreibt, ich heiße David, ich bin 12 Jahre alt. Ich bin jetzt in die 7. Klasse gekommen und wohne in Baden-Württemberg.
Glückwunsch.
In der Nähe von Heidelberg.
Oh.
Ich bin riesen Star Wars Fanboy und lese gerne Bücher.
Mhm.
Ich fände eine Folge über die Tribute von Panem schön.
Ich auch.
Ich finde es übrigens nicht sehr geil, wenn ihr 12-Jährige als noch nicht meinungsfähig seht. Was manchmal zugegebenerweise stimmt.
Hey,
also schreibt er, weil es kein Kommentar von mir.
Ausnahmen bestätigen immer die Regeln.
Ich bin übrigens in der Jugendfeuerwehr und nicht der größte Fußballfan.
Oh, okay, cool.
Moment, sind das nicht Dinge, die sich einander ausschließen? Muss man in der Jugendfeuerwehr nicht auch Fußballfan sein?
Ich weiß es nicht.
Also bei mir im Land war das so.
Ja?
Ja.
Und bei uns war das, ja, obwohl doch die in der Jugendfeuerwehr waren, das waren auch Fußballfans.
Ja, und oder nee, umgekehrt.
Aber, ey, Alter, so wie gesagt, also erstmal,
uns nicht hören.
Ja, wollte gerade sagen, erstmal eins vorweg, du darfst uns doch gar nicht hören. Mal ganz ehrlich, so first things first. Eigentlich müsstest du deine Eltern dazu fragen. Übrigens, es gibt eine erschreckend hohe Dunkelziffer an 12-Jährigen, die uns auch regelmäßig bei Instagram anschreiben. Ja, das ist echt krass.
Die finden uns cool.
Zu
Recht.
Danke für deine Nachricht. So ist cool. Und ich find's super, dass du in 2019 sagen kannst, ich bin 12 Jahre alt und lese gerne Bücher.
Ja, das fand ich gerade ehrlich gesagt auch am krassesten.
Cooler Typ. Und Tribute von Panem, ja, dein Themenvorschlag ist super.
Ich hab die Bücher geliebt und die Filme gehasst, ich hätte da voll Bock drauf.
Tribute von Panem gibt viel her, auf jeden Fall.
Vor allem eben auch mit diesen Originalfilmen, ne, mit sieben Samurai.
Die will ich mir von dir übrigens mal ausleihen, Tobi. Ich habe die selber noch nie gelesen.
Okay. Lesen sich super.
Schreiben wir uns auf, Tribute von Panem gibt viel Kack- und Sachstoff her. Ja. Wunderbar. Und ja, wenn ihr 12 seid, wenn ihr trotzdem clever seid und einen schwarzen weiblichen PK akzeptiert, willkommen im Club.
So. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz die Lanze brechen, weil wir auch viel Hörerfeedback und so bekommen.
Und so, beim vierten Bier.
Nee, warte mal. Und ganz ehrlich, und auch viel bei Facebook in letzter Zeit halt auch irgendwie abgeht. So, man, alle mit 30er oder halt auch so mit 20er. Hier schreibt uns ein 12-Jähriger, der sehr viele Bücher liest und irgendwie so einen besseren Themenvorschlag als viele andere und uns das auch noch über unser Kontaktformular schickt. Also wenn das ein 12-Jähriger kann, dann könnt ihr das auch.
Man muss dazu sagen, Richard ist dafür zuständig, bei Facebook die Nachrichten zu lesen. Richard hat einen irrationalen Hass gegenüber Themenvorschlägen, die nicht übers Kontaktformular geführt werden.
Ja. Weil das verloren geht, Mann!
Ich lese halt immer so deine Antworten bei Facebook und ich so, Alter, ist Richard schon wieder pissig? Wieso eigentlich?
Richard ist ja im Prinzip so, was so unser Community Manager sozusagen, der, also wenn ihr uns bei Media Plattformen anschreibt, ist es meistens Richard, der euch antwortet.
Und oh nein,
der ist
nicht,
gerne
meine Tarnung verraten. Nicht immer, aber
und
meistens.
Nicht immer, aber Richard ist manchmal ein bisschen zickig. Nehmt's ihm nicht übel. Ja. Nehmt's ihm nicht übel, okay? Verdammtes Arschloch. Okay, eine letzte Zuschrift haben wir noch. Jetzt hatten wir gerade einen eloquenten 12-Jährigen. Jetzt haben wir einen intelligenten älteren Herrn, der Markus. Er schreibt, hallo Kackis. Muss ich ein bisschen tiefer reden, weil wir kommen ein älterer Mann. Hallo Kackis, hallo ihr Kackis. Jetzt gibt es mal Post von einem alten Mann. Jahrgang 69.
Ui.
1869.
Viele.
Und was sagen wir, wenn wir einen netteren, älteren Mann kennenlernen? Bist du mein Daddy?
Also er ist 50, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Viele der Filme, die ihr besprecht, habe ich sogar noch im Kino gesehen. Zurück in die Zukunft, Predator oder Star Wars. Ich liebe sie heute noch und es ist wunderbar zu wissen, dass diese Klassiker heute noch von euch geschätzt werden. Eure Recherchen und eure Trinkfestigkeit sind wirklich legendär.
Oh, danke schön. Mensch, das von einem aus der alten Brigade, da mache ich nochmal hier, ne?
Ja, aber sorry, aber das sind aber auch einfach großartige Filme, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Ja.
Nee.
Ich meine, guck dir Predator und Predator Upgrade an. Ja. Also,
können wir dich bei der Live-Show sehen? Ich würde mich freuen.
Ja, dann haben wir noch davon gehört, dass unsere Hörerin Ida sich mit ihrem Kumpel Sebastian, die sind zu zweit Fahrrad gefahren, also jeder hatte ein Fahrrad und sie sind nebeneinander gefahren und haben Kack und Sach gehört und sich dabei einen Kopfhörer geteilt. Stellt euch das bildlich vor. Also
Ey, das mache ich nicht mehr, seit ich einen Discman nicht mehr habe, Mann.
Ida und Sebastian, es ist gut, dass ihr uns, dass ihr nicht von diesem Podcast loskommt, aber das ist echt gefährlich, was ihr macht. Also, ja, kauft Mann, euch jeder bitte ein eigenes Smartphone und einen eigenen Kopfhörer oder benutzt einen Bluetooth-Splitter. Dann könnt ihr von einer Quelle auf zwei Kopfhörer streamen, ne? Ihr zwei, ne?
So, jetzt hat der Fred mal gesprochen.
Jetzt hat der Papa mal euch einen Tipp gegeben, ne? Oder ihr holt euch einen Kopfhörer, der irgendwie 3 Meter lang ist.
Ja, und damit kommen wir jetzt zu den... iTunes-Rezension. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen, wenn sie denn ausreichend, hinreichend kurz sind, dass sie unsere Sendung nicht sprengen, vor, die ihr uns gibt über Apple Podcasts. Ne, könnt ihr uns iTunes-Rezensionen geben. Es hilft uns, in den iTunes-Charts weiter sichtbar zu bleiben.
Oh, stimmt, das ist jetzt auch seit dem neuen iOS, ist das, iTunes ist Geschichte, ne?
Stimmt,
es gibt ja schon seit dem neuen macOS ist iTunes aufgesplittet in Apple Music, Apple Podcasts, stimmt, und irgendwas noch, ne?
Stimmt, wir müssen ab sofort tatsächlich Apple Podcasts Rezensionen sagen, ne?
Ja, eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon. iTunes gibt's nicht mehr.
Und zwar Hörer Schneehai schreibt 5 Sterne, Überschrift Test, Inhalt Test.
Wie das was?
Ja.
Beste dann Rezension ever.
Dann schreibt uns Dina86. Danke für viele versüßte Kilometer auf der Autobahn. Top Podcast. Dank meiner besten Freundin mit Penis bin ich auf euren Podcast gestoßen und seitdem süchtig. Danke Mifi und Anna Naya und auch Fred und Tobi und Richard.
Cool, ja, gerne. Cool, danke.
Dr. Extrem schreibt, Prädikat besonders wertvoll. Erstmal, moin Jungens.
Auf sowas stehe ich ja, ne? Wenn Leute uns so Prädikat oder irgend sowas verleihen.
Keine Lust, euch Honig ums Maul zu schmieren, aber ich mach's trotzdem. Vor gut einem Jahr habe ich euren Podcast hier gefunden und mich sofort Hals über Kopf eingekotet. Euer Podcast ist für mich die perfekte Symbiose aus informativer Unterhaltung und gnadenlosem Diarrhö.
Willkommen in meiner Welt.
Im Ernst, kein anderer Podcast schafft das so gut und deshalb danke für die tolle Arbeit und weiter so. PS, hoffe es kommt bald wieder eine Themenfolge mit den Baden-Württemberger Orks im Premium-Feed. Deine Mama, Fabulous Farb, 1 Liter Kirschwässerle im Gesicht, Themenvorschlag Dragon Ball Z. Ich glaube, wir prägen mittlerweile Jugendsprache, oder?
Allein das deine Mama.
Ja, oder dass man was im Gesicht hat.
Ja,
so, du trinkst Alkohol und dann sagst du zu jemandem nicht, ich bin voll, sondern boah, ich hab schon wieder Kirschwässerle im Gesicht. Ja. Pillas schreibt, zum auf dem Boden kriechen.
Griechen?
Ja.
Geil.
Geiler Klugschiss, hab Bock auf mehr von dem Thema. Football ist geil, geht nächste Saison ruhig mal zu den Hamburger Huskies. In Deutschland ist ein Spiel kürzer und dauert meist nur 2,5 Stunden.
Ah. Ist das so? Ach, das wusste ich gar nicht. Ich finde, also ich kenne ja tatsächlich die Regeln von Football, also auch nochmal in die Kings da draußen. Mhm. Wie gesagt, mein Bruder hat da eine Zeit lang gespielt, nicht lange, aber er hat mich sehr penetrant damit bearbeitet. Mhm. Und da ich früher im Internat so ein bisschen Rugby gespielt habe, war das jetzt nicht ganz so fern. Und ich kenne theoretisch die Regeln. Ich habe trotzdem, glaube ich, noch nie ein ganzes Spiel gesehen.
Ich habe zu Studienzeiten mal mit unseren Sportjournalisten, haben wir mal eine ziemlich lange Image-Doku-Reihe für die Hamburger Huskies gedreht.
Stimmt, ich erinnere mich. Ja.
Richard meint den Studiengang Sportjournalismus auf der Hochschule.
Genau.
Auf der
ja, genau. Unsere.
Stimmt,
ja,
ich erinnere mich. Kurz, die Filme waren cool gemacht.
Ja, die waren geil. Da war ich mit dabei und hab da gefilmt. Und ehrlich gesagt, also die Hamburger Huskies, ich mag die sehr gerne. Auch die, das, also es waren coole Typen halt auch einfach. Ich war einmal bei denen mit denen feiern, ne? Ey, ohne Witz, man, da so besoffen war ich nie wieder in meinem Leben. Ey, das war die Härte, ey.
Mart Leine gibt uns auch 5 Sterne und schreibt Zeus, Hades und Poseidon der Pendlermythologie. 3 Labertaschen mit der Mission, die unendlichen Weiten des Klugschiss zu ergründen. Achtung, hohes Suchtpotenzial.
Yeah!
Hua Wusch schreibt, danke fürs Begleiten in allen Lebenslagen. Moin, ihr geilen Kackminister. Nachdem ich vor anderthalb Jahren,
geiler Begriff.
Nachdem ich vor anderthalb Jahren mit Folge 0 begonnen habe, verkünde ich hiermit feierlich, ich bin auf Stand.
Anderthalb Jahren.
Nach 128 Folgen Standardfeed und zusammengerechnet vermutlich mehreren Tagen Kackprogramm ist es geschafft. Dazu musste ich mit euch nur das Game of Thrones spielen. Voldemorts Klatsche auswerten, den Ring nach Mordor tragen, Roboterpornos durchleben, diverse Cartoons bingen und noch vieles, vieles mehr, bis ich schließlich zusammen mit euch den Olymp erklommen habe. Nun geht es im Premium-Feed weiter. Macht mit der geilen Arbeit weiter. Selten habe ich so sympathische Gestalten wie Dieter, Achim und Boris erlebt. Lebt lang und
geil.
In Frieden, Rudi, Hashtag Team Tobi.
Yes! Ey, yes! Dass sich dieser Running Gag so lange, so weit durchzieht, ich find's ja immer wieder witzig. Im Prinzip könnten
das
wir
fing
irgendwann
doch an mit irgendwem in einer Rezension, der dachte, wir hießen anders.
Nee, ein Fan, der sich nicht unsere Namen, glaube ich, merken konnte, einfach meinte, er nennt uns jetzt Timo Reinhardt und
keine Ahnung, irgendwie sowas,
ich weiß nicht mehr genau, wie es war.
Ich finde das so lustig.
Aber, dass sich das so lange durchzieht, dass da so viele Leute dran Spaß haben. Im Prinzip können
das
wir
war auch Jahr 1, ne?
Ja, also im Prinzip können wir irgendwann mal, wenn wir dann mal Merch noch mal ein bisschen größer machen, können wir T-Shirts mit Max Ludwig und Hannelore halt irgendwie drucken und dann sind plötzlich 10 Leute Team Hannelore bei einem Live-Event.
Das ist
super geil.
Die Nummer mit der Verballhornung unserer Namen ist in der Kack- und Sach-Community ein Meme. Ja. Kann man wirklich so sagen. Wie diverse andere Dinge, ne?
Ja. Aber das finde ich, ich finde das großartig. Vor allem, es kommt halt nicht jedes Mal, sondern so alle 2-3 Folgen bringt das mal wieder jemand. Und ich finde es jedes Mal herrlich, wenn das passiert.
Vor allem, weil es immer auch gefühlt, entweder sind es die Klassiker hier, Bernd, Reinhardt.
Toni, Reinhardt.
Und Bernd.
Genau, Toni, Reinhardt und Bernd.
Ja. Das sind so die Klassiker, aber unsere Bizarro-Ichs, ja.
Wenn die Namen immer so geil ausgewählt sind.
Ja, das ist wie das Ding hier mit Benedict Cumberbatch, der halt irgendwann Cuttlefish wurde.
Cuttlefish und so.
Scheiße. Benefort Cuttlefish.
Ich bin auch Riesenfan davon, Sachen falsch zu sagen, aber jedes Mal anders.
Ja, super. Ehrlich.
Gut, Leute, dann viele Hörer sind jetzt schockiert, dass wir unter 6 Stunden fertig sind.
Ja, muss auch mal sein.
War eine wirklich spannende Diskussion rund um das Dschungelbuch. Und wir verabschieden uns jetzt tatsächlich für diese Folge, machen den Deckel zu. Ja. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Stunden 31, 34.
Wir haben es noch drauf, Lenny.
Ja, Mann. Wir haben es noch drauf. Wir können noch unter 4, du.